Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich mal wieder einem Thema widme, was wir schon lange nicht mehr hatten, aber wenn man die Abrufe sich ansieht, immer sehr beliebt ist, nämlich Star Trek. Aber jetzt mal eine Star Trek-Serie, die nicht ganz so lange lief, wie sie eigentlich gedacht gewesen ist, nämlich Star Trek Enterprise aus den frühen 2000er Jahren oder Archerprise, wie man sie auch umgänglich nennt, also ich sie umgangssprachlich nenne. Und dafür habe ich mir noch jemanden eingeladen, auf den ich mich ganz besonders gefreut habe, nämlich der gute Michael Kleuß hier. Hi, Michael.
Hey, freut mich hier zu sein. Das ist ein wichtiger Punkt auf meiner Bucketlist der Podcast-Geschichte, auch mal hier gewesen zu sein.
Ja, ja, bei mir, weil umgekehrt ist nicht anders. Weißt du, ich dachte mir, Mensch, könnte ich da mal Tee machen? Ich kenne mich doch mit der Antike nicht aus. Ich habe früher Herkules und Xena gesehen und so, aber da kann ich wahrscheinlich bei dir nicht punkten, wahrscheinlich mit den Serien, oder?
Doch, das ist schon okay. Ich beschäftige mich ja hauptsächlich damit, wie die Antike in der modernen Popkultur dargestellt wird. Und damit mit Herkules und Xena bei mir natürlich wieder richtig. Das passt.
Ja, ja, ja. Man kennt dich halt von Fantastischer Antike und von natürlich Klön mit Kloy.
Genau, genau. Das sind meine beiden Podcasts und Blogs, genau.
Genau. Und man kann sagen, du bist ja auch ein Star Trek-Fan, ne?
Ja, genau.
Du hast kürzlich auf Star Trek Enterprise gerewatcht, zum Teil zum ersten Mal, zum Teil halt gerewatcht. Und da wollte ich mal wissen, wie kam es dazu?
Ja, da muss ich mit meinem Fantastische Antike-Projekt anfangen. Also ich bin ja gelernter Althistoriker und ich habe irgendwann angefangen zu untersuchen, wie die alte Geschichte und die antike Mythologie in der Fantastik dargestellt wird, also in Horror, Science Fiction und Fantasy. Mhm. Und ich hatte halt damals als Kind und als Jugendlicher ganz gerne immer Star Trek geguckt, bin dann irgendwann so mehr dann doch zu Star Wars rübergerutscht.
Okay.
Und im Rahmen dieses Forschungsprojektes von mir fiel mir dann ein, es gab doch da von Star Trek die und die Folge und so. Nur ein paar sind mir auch empfohlen worden. Und dann habe ich halt punktuell diese Folgen, die halt ganz klar die Antike aufgreifen, nochmal angeschaut. Bin dadurch beim Googlen auf Trek am Dienstag gestoßen, die ja eben diesen Komplett-Rewatch gemacht haben und jede einzelne Folge besprechen. Mhm. Und dann bin ich dann mit eingestiegen. Ne? Und ich hatte dann also erstmal einfach nur die Folge angehört zu der Episode, die mich interessierte. Und habe dann aber gedacht, so nee, jetzt fängst du auch mal von vorne an. Und dann habe ich halt alle Star Trek-Folgen auch in Ausstrahlungsreihenfolge mir angeschaut und danach die entsprechende Folge von Simon und Sebastian angehört, bis ich sie dann irgendwann überholt hatte. Ne, da habe ich dann gemerkt, so, da war ich dann zum Beispiel bei DS9 und die waren noch, keine Ahnung, bei TNG Staffel 4 oder so. Da wusste ich teilweise gar nicht mehr, wovon die reden. Ne? Und da war ich raus dann einfach. Da hat das keinen Sinn mehr gehabt. Ich habe, weil ich immer in den Foren immer kommentiere, wenn ich irgendwelche Folgen höre oder so, kann ich halt tatsächlich nachhalten. Ich habe so ungefähr am 19. Juli 2019 mit diesem Rewatch begonnen. Das weiß ich, weil ich da im Trek am Dienstag Forum meinen ersten Kommentar gelassen habe. Und am 18. November 2023 war ich dann durch. Das heißt, ich habe 4 1/3 Jahre gebraucht, was zum Teil natürlich daran hing, dass ich danach immer noch die Besprechung von Trek am Dienstag gehört habe, die ja gerne auch mal 2 Stunden über eine 45-Minuten-Folge reden können. Und hier und da hatte ich dann natürlich auch mal die Nase voll. Dann habe ich dann nochmal einen Battlestar Galactica Rewatch oder sowas eingeschoben oder einen Robin Hood Rewatch und so. Also ich hatte natürlich auch mal so Phasen, wo es mir dann zu viel war, da habe ich mal was anderes geguckt.
Die 80er Jahre Robin Hood Serie aus Robin of Sherwood, ne?
Ganz genau. Da bin ich super. Ein ganz großer Fan von. Da bin ich damals mit aufgewachsen und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe es ja in den sozialen Medien breitgetreten. Ich habe mich mit ein paar anderen Leuten zusammengetan, denen es auch so geht, und wir haben die erste deutsche Robin of Sherwood Gesellschaft gegründet.
Ja, das habe ich gesehen,
In Herne natürlich, ne?
Natürlich.
Und das ist ganz witzig. Da sind wirklich einige Leute zusammengekommen und die Gesellschaft erfreut sich wirklich einem größeren Interesse, und das zeigt halt umso mehr, wie bedeutend diese Serie für uns alle damals gewesen ist.
Also ich kann mich nur noch erinnern, ZDF damals, Vorabendprogramm, glaube ich. oder nachmittags. Aber ich weiß noch, dass ich sie auch sehr, sehr gut fand, dass ich sie so viel, so ernsthaft fand. Damals, ne? Was ja so, weil nicht so die Men in Tights halt, ne? Das war ja, sondern so wie wahrscheinlich es eher gewesen wäre halt, ne?
Ja.
Und ich muss die auch mal wieder gucken. Ja. Ich glaube, die ist auch beim Streamer. Irgendwo habe ich sie gesehen.
Ich habe mir die Blu-ray-Box geholt und da kann ich nur sagen, Leute, da gibt es nicht mehr viele von. Also ein paar Leute aus unserer Gesellschaft betrachten das jetzt schon als Wertanlage und haben ein paar auf Vorrat gekauft.
So braucht das Haus nicht mehr. Ich habe hier meine Robin of Sherwood Blu-ray-Box.
Genau.
Und, ja, Inflation kann mich mal.
Genau. Und ich glaube, was an der Serie damals auf uns als Kinder halt auch ganz gut wirkte, ist halt, dass es auch fantastische Elemente aufnimmt.
Richtig.
Ja. Also mit Magiern und schwarzer Magie und sowas. Und was natürlich total krass war damals in den 80ern, lange vor Game of Thrones, die erschießen einfach Robin Hood am Ende der ersten Staffel.
Stimmt.
Und
gab
das,
neun, ne?
Ja. Genau, und danach hat der Sohn von Sean Connery die Rolle übernommen. Und das ist natürlich total krass gewesen. Du sitzt da als Kind, guckst so eine Serie und Robin Hood wird erschossen, ne?
Ja,
ich meine, härter geht's nicht mehr.
Absolut, absolut. Ja, da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Stimmt. Ich weiß, also obwohl die Serie wahrscheinlich, die ist so total aktuell heutzutage. Denn wenn das hier so weitergeht, muss ich es auch den Reichen nehmen, um es mir, dem Armen, zu geben. Weißt du? Nee, aber das ist auch faszinierend. Und dann irgendwann, dann warst du in deinem Rewatch bei Archer Price angelangt.
Genau, und da kann ich noch so erzählen, ich hatte natürlich vor meinem Rewatch so gewisse Erwartungen. Ich hatte damals irgendwann, genau, als Enterprise damals regulär im Fernsehen lief in Deutschland, da habe ich das nicht so mitbekommen, da war ich halt Student und keine Ahnung, vielleicht hatte ich auch gerade keine Schüssel oder so. Ich weiß so, die ersten Folgen, die hatte ich so aus Amerika bekommen, so die ersten vier und so. Und dann war das aber irgendwie, dann kam da nichts Neues mehr. Und irgendwie, also die TV-Ausstrahlung habe ich irgendwie verpasst. Da habe ich wahrscheinlich immer Party gemacht oder so. Ich weiß es nicht.
Es ist wie bei mir. Es ist wirklich wie bei, ich habe das auch, ich war Anfang 20, als das hier lief. Und es war die Zeit der Alkopops.
Ja.
Muss man da, früher 20, wer weiß es nicht, und Schaumpartys und so, weißt du? Das darf man nicht vergessen. Und ich weiß noch, dass für mich so in den frühen 2000er Star Trek so ein bisschen durch war. Weißt du, ich hatte mit den 90ern dann, ich hatte Babylon 5, Deep Space Nine, ich habe Voyager, war ich nie so der ganz große Fan von, aber Voyager habe ich nicht mal mehr zu Ende geguckt, das habe ich erst später nachgeholt.
Ich auch.
Und in den frühen 2000er Jahren, da habe ich dann eher, da war ich so Team Buffy und so, weißt du? Und das war, und Alkopops und Buffy und du weißt ja, und Schaumpartys. Ja. Und da habe ich weiß noch, dass ich beim Archer Price, also Enterprise, dass ich den Pilotfilm gesehen habe und ungefähr, glaube ich, die Hälfte der ersten Staffel, bis zu der Folge, wo sie die Phaser bekommen haben, wo sie mit dem Phaser das erste Mal diesen unbekannten Gegner da beschossen haben, wo sie auf dem Rückflug nach Hause versucht haben, schon die Waffensysteme scharf zu machen. Und dann habe ich einfach nicht mehr weitergeguckt und dann lief sie hier ja auch irgendwie dann nicht mehr so weit, also irgendwann nicht mehr, oder also ich habe es nicht mehr wahrgenommen und habe die erst x Jahre später, so 2008, 2009 so rum, da war ich auf Dienstreise in Kiel und habe dann in dem Winter in so einem Hotel festgehangen und das Fernsehprogramm lief da nicht. Es war ganz komisch, es war wirklich richtiger Winter und irgendwie lief da bei denen das Programm nicht, aber der hatte die DVD-Staffelboxen von Enterprise bei sich auf den Hotelzimmern, wie in so einer Herberge halt. Ne? Und dann habe ich angefangen, das zu gucken und danach habe ich es irgendwann dann, als es bei Netflix und so drin war, habe ich das halt alles erst so komplett, auch erstmal komplett gesehen.
Ja, halt, das war bei mir tatsächlich ähnlich, also ungefähr um den Dreh, als du das geschaut hast, habe ich mir dann auch mal die DVD-Box von der ersten Staffel damals geholt und die waren damals wirklich noch richtig, richtig teuer. Ne? Heute
halbe Staffel
ja so eine,
noch.
Ja, genau. Heute kriegst du ja so eine Blu-ray-Box für einen ganz okayen Preis.
Ja.
Aber das war wirklich so krass teuer und dann habe ich mir die erste Staffel in zwei Teilen halt geholt und dann von der zweiten Staffel auf jeden Fall noch die erste Hälfte und dann habe ich wirklich aufgehört, also obwohl ich es toll fand und weitergucken wollte, es war mir wirklich zu teuer. Ne? Ich habe gedacht, das ist doch verrückt so. Ne?
Ja, und Halbstaffelboxen, das habe ich auch.
Ja,
das
hab ich, genau.
Und dann, Geißel der Menschheit.
Und dann habe ich halt jetzt im Rahmen meines Rewatchs, ne, habe ich mir alles dann eben auf Blu-ray oder DVD-Boxen geholt, weil ich hatte auf Netflix auch mal so die wilden 70er Rewatch gemacht und dann haben die Lümmel das auf einmal aus dem Programm genommen, als ich so in Staffel 6 oder 7 war. Da habe ich gedacht, das passiert hier nicht mehr. Da habe ich alles gekauft, was ich gucken will. Und genau. Und aber von den paar Folgen, die ich damals, also als Student schon von Enterprise gesehen hatte, war mir schon klar, Boah, das gefällt ja total. Ich war damals noch nicht so gut drin, Sachen auf Englisch zu gucken. Und weil ich es halt aus Amerika hatte, war es natürlich auf Englisch. Ne? Also war ich relativ schlecht drin, habe da, glaube ich, auch nicht alles verstanden. Aber ich fand es cool. Und als ich mir dann die DVD-Boxen dann eben geholt habe, habe ich auch gemerkt, mein Gott, das gefällt hier aber richtig, richtig gut. Und dann hatte ich beim Rewatch auch erwartet, dass mir, ich dachte, TOS, also die Originalserie, die würde mir sicherlich weiterhin am besten gefallen. Mhm. Die hat für mich so einen besonderen Platz, einfach ja, weil es das Original ist.
Ist so wie TNG bei mir. Das, ist, ja. Das kann ich nicht in der Liste werten mit
genau.
anderen Sachen. Das ist genau. so außerhalb der.
Genau, genau so. Das hast ja. du sehr schön gesagt. Ja. Genau so ist es bei mir. Das ist außerhalb. Und dann TNG, DS9, Voyager und Enterprise, die sind ja alle ungefähr zur selben Zeit, sag ich mal, oder in demselben Zeitkomplex gedreht worden. Die kann man ganz gut vergleichen. In derselben Dekade, genau. Ja. Und da hatte ich eigentlich gedacht, klar, Enterprise wird dir sehr gut gefallen. Und dann dachte ich, dann kommt TNG und dann kommt DS9 und dann Voyager findest du bestimmt am schlechtesten. Die animierte Serie habe ich auch geguckt, aber die lasse ich jetzt auch mal raus, ja, weil es ja auch was anderes ist. Mhm. Und es war dann aber tatsächlich so, dass ich Enterprise doch tatsächlich so am besten fand. Spoiler, werden wir uns gleich drüber unterhalten, abgesehen von Staffel 3, Spoiler Ende. Und dann kam aber für mich völlig überraschend, dass ich DS9 und Voyager so relativ gleich gut fand und tatsächlich TNG dann ganz unten bei mir gelandet ist. Ich liebe die Charaktere, ne? Es ist ja auch natürlich die Star Trek-Serie, mit der ich groß geworden bin, zusammen mit den Kinofilmen, in denen damals noch die Alten spielten, die alten Schauspielerinnen und Schauspieler. Aber es ist dann doch, es sind doch einige so ein bisschen schnarchnasige Folgen dabei und so. Ja, ne, so ein bisschen sehr, bieder und so.
Das ist sehr 80er-Mief
dran. Ne? Ja, also ist, ja.
Weißt du, ich nehme es auch immer raus und sage, das kann ich nicht mitwerten, weil es ist halt TNG und so und ich liebe die Charaktere und so. Aber also, wenn man es objektiv betrachtet, ist es als Gesamtserie schon schwächer als sowas wie Deep Space Nine. Ja. Deep Space Nine wäre für mich der Goldstandard tatsächlich.
Ja.
Ne, da hat es funktioniert, die Effekte, die Charaktere, die Story. Also das war für mich so Peak Star Trek so ein bisschen. Aber TNG, klar, da hast du vielleicht, ich habe es irgendwo mal gelesen, 30 hervorragende Folgen, dann nochmal 30 gute Folgen und dann viel okay und so Mittelmaß und so.
Ja.
Aber man bewertet es halt, weil das so die Serie war halt und die Charaktere halt so gut waren.
Ja, so aus nostalgischen Gründen.
Aus nostalgischen Gründen, aber ich erwische mich auch, die Serie, die ich am meisten immer noch gucke, sind Deep Space Nine, wo ich immer meine Folge gucke und tatsächlich jetzt Archer Prize.
Ja.
Ne? Also, ja.
Und ich dachte halt immer, also damals kam halt so eine Weile, kam immer Star Trek auf Sat.1 um 15 Uhr irgendwie.
Ja,
ich weiß nicht, da kam ich irgendwie von der Uni oder sowas oder als ich dann anfing zu arbeiten, war das von der Uhrzeit teilweise auch immer recht günstig für mich. Und da habe ich dann eben immer geguckt, ne? Dann habe ich TNG geguckt, DS9 geguckt, auch einige Folgen Voyager geguckt. Und DS9 hatte ich immer so ein bisschen so wie, wie soll man sagen, wie so die Daily Soap der Star Trek-Serien war. Genommen. Und da muss ich jetzt sagen, jetzt, wo ich es mal vernünftig am Stück in der richtigen Reihenfolge geguckt habe und so, habe ich gedacht, boah, meine Güte, das ist schon geil. Ne? Das ist schon geil. Das habe ich damals nicht, da war ich, vielleicht war ich noch zu jung oder nicht in der richtigen Phase oder so, keine Ahnung.
Absolut. Muss man eine Serie haben, wo die Nebenfiguren fast genau, also mindestens genauso gut sind wie die Hauptfiguren. Sei es nun hier Garak, Dukat, weiß ich nicht, Martok, ne, Brand, Viyun. Ne, also ganz ehrlich, das lebt ja auch von der Menge an fantastischen Gast- und Nebencharakteren und all sowas. Das kommt ja auch noch dazu. Ne, halt. Ja, und das hatte mich jetzt auch so ein bisschen noch in der Recherche jetzt so über die Serie. Da gibt es ein sehr tolles Buch zu, das hier die Star Trek Chroniken, die ganze Geschichte über die Abenteuer von Captain Archer in Farbe und Bunt Verlag von dem Björn Söter natürlich, habe ich verlinkt, auch in den Shownotes hoffentlich, nein, werde ich gemacht haben. Da fährt man so viel noch darüber und weißt du, was mich zum Beispiel total überrascht hat, dass das Budget deutlich geringer war als bei Voyager und bei Deep Space Nine. Ich finde, man sieht es auch ein bisschen, ne? Aber es ist schon eine Ecke weniger gewesen, weißt du?
Ja, das ist schon krass. Ja, und ich hatte auch irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob ich das, also das Buch habe ich natürlich auch, viele Grüße an Rainer Torsten und so weiter. Mhm. Was ich auch ganz krass fand, war, dass die, ich glaube, die Produzenten waren es, die wollten denen irgendwann aufschwatzen, in jeder Folge irgendwie so eine Band in der Kantine auftreten zu lassen und so. Auch so eine total bescheuerte Idee eigentlich. So, ne? Also das ist schon, oder ganz, ganz spannend ist ja auch, dass die erste Staffel sollte ja eigentlich noch gar nicht so im Weltraum spielen, sondern da sollte erstmal die Crew gecastet werden und so. Ne? Und ja, ist schon eine ganz spannende Entstehungsgeschichte.
Ich habe immer gedacht, dass der Sender das wollte. Also eigentlich fing das ja da schon mit der Serie an, dieses, weißt du, was sie dann auch bei Discovery gemacht haben oder auch bei, als sie die J.J. Abrams-Filme gemacht haben, dass man nicht mehr War No Man's Gun Before, sondern 10 Jahre vor Kirk. Halt, ne? Das fing ja da im Prinzip schon an. Und ich weiß noch, dass ich damals das waren so die Sachen, mit denen ich gehadert hatte erst. Also damals, heute nicht mehr. Mhm. Damals habe ich gedacht, okay, es spielt 2151, also noch hier, ne, irgendwie 90 Jahre nach dem Erstkontakt mit den Vulkaniern. Es gibt die Sternflotte, aber noch nicht die Föderation. Es ist alles noch eine Ecke vor Kirk. Technik haben sie noch nicht. Das Ding ist eine Enterprise. Die haben ja das mit der, dass sie die NX, war ja auch clever, dass sie gesagt haben, das ist so ein Experimental-Schiff, halt, das erste Rund-5-Schiff. Somit brechen wir die Lore nicht mit NCC 1701, sondern es ist halt NX. Fand ich clever. Ich fand auch das Design des Schiffes hat mir sehr gut gefallen. Also das von außen. Aber ich habe erst so gedacht, Mensch, warum muss denn das vorher sein? Warum geht es nicht weiter nach der Rückkehr der Voyager? Ne? Was wurde aus nach dem Dominion-Krieg? Ja. Also das, was wir jetzt so ein bisschen mit Picard auch bekommen haben. Damit habe ich so ein bisschen gehadert. Dann dachte ich mir, Scott Bakula, nur Liebe für den Mann. Allein schon wegen zurück in die Vergangenheit. Nur Liebe für den Mann und so. Ne? Aber dann dachte ich mir, ja, aber dann sieht das alles so U-Boot-mäßig aus. Und die haben dann diese Blaumann-Uniform an. Die habe ich damals nicht schön gefunden. Weil ich dachte mir, es sind halt Navy-Blaumann-Uniform. Heute, finde ich, haben sie was. Ja. Weißt du?
Ja, auf jeden Fall.
Da steht
auf
übrigens schon, wie war das? Ad Astra per Aspera oder so?
Ja, genau.
Stand da übrigens schon auf den Uniformen drauf, ne?
Ah,
an den Patches, stimmt, an den Ironman stand das drauf.
Stimmt.
Weil man das jetzt immer der Folge zuschreibt von Strange New Worlds und so. Und die hatten das, soweit ich weiß, oben auch an den Badges schon dran stehen und so. Es ist ja auch aus von der NASA, also das stand ja schon bei der NASA und so. Also es ist ja jetzt nicht, finde ich nur so ein schönes Design halt. Aber das waren so Sachen, wo ich am Anfang mit gehadert habe, weil ich dachte mir, Mensch, nur Menschen? Wir hatten jetzt so viele mit so gerade Deep Space Nine, so mit viel Aliens und so. Da denke ich mal, da hat das Budget mit reingespielt. Du hattest weniger Gaststars, du hast eine feststehende Crew, fast nur Menschen, weniger Make-up, kleinere Kulissen. Da, ich glaube, 1,7 Millionen war das Budget der ersten drei Staffeln, was viel, also ungefähr die Hälfte von DS9 gewesen sein wird oder ist angeblich. Und das waren so Sachen, wo ich dachte mir, Mensch, muss es die Vergangenheit sein? Und alles, worauf die zuarbeiten, sind Sachen, die ich schon von kenne. Weißt du, oh, wenn wir doch nur etwas hätten, womit wir nicht mit dem Shuttle uns wohin bringen müssten, ne? Oder hätten wir nur einen Strahl, mit dem wir das Raumschiff an uns ziehen können und müssten keine Seile abwerfen. Das waren Sachen, da habe ich echt am Anfang ein bisschen gehadert mit, weißt du?
Ja. Wobei, was ziemlich cool war und direkt am Anfang, also ich finde, Enterprise hat so, ich warte, jetzt muss ich gerade noch mal kurz drüber nachdenken, oder ich sage es mal und denke danach drüber nach.
Perfekt.
Aber ich glaube, Enterprise hat den coolsten Pilotfilm aller Star Trek-Serie.
Absolut, das ist meine erste Notiz hier, bester Pilotfilm. Broken Bow ist wirklich auch für mich der beste Star Trek-Pilotfilm, so in Gänze gesehen, der mich einfach am besten unterhält, muss ich dir wirklich sagen.
Genau.
Ich mag auch mittlerweile, ich habe mit dem Abgesandten meinen Frieden und ich finde zumindest die ersten 25 Minuten von Mission Farpoint ganz gut, aber seien wir mal ehrlich, der Rest ist doch eher, machen wir uns nichts vor, oder?
Ja.
Und Caretaker, okay, aber Broken Bow, ich bin da komplett einer Meinung. Das ist, wie gesagt, meine zweite Notiz. Meine erste Notiz, da steht drin, keine Sternzeit, sie haben das echte Datum genommen im Computerlogbuch.
Ja.
Das war auch so ungewohnt. Sie haben nicht gesehen, da wurde doch gesagt, 2151, ne, 17. März. Die haben keine Sternzeit gehabt. Aber ich stimme dir komplett zu. Also ich finde es auch wirklich, in Gänze, es ist einfach ein Abenteuer, dass die sich finden, diesen Klingonen dahin bringen. Es ist auch so eine Star Trek-ige Sache, dass man da diesen die Klingonen zurückbringt, die ja eigentlich Mist auf dem Planeten gebaut haben, aber man will sie dem Volk zurückbringen, um gleich einen Erstkontakt aufzubauen und so. Und man macht was Humanitäres, um einen Erstkontakt mit dem Feind aufzubauen. Das finde ich unheimlich Star Trek-ig.
Das ist total. Und was ich dann auch, das passiert ja dann auch direkt am Anfang und relativ früh, was ich dann auch total wirklich klasse fand, mutig, cool, innovativ, whatever, diese Dekonstruktion der Vulkanier.
Oh, das ist mein vierter Punkt. Ich habe es die Dämonisierung der Vulkanier genannt.
Ja.
Aber Das ist ein Punkt, weil ich finde, wir sehen bei Star Trek ja häufig, dass wir einzelne Vertreter von einem Volk sehen, mit denen haben wir viel zu tun, die finden wir dann toll. So ja. Worf, Odo ja. oder so. Ja. Oder ne, jetzt T'Pol vielleicht oder Tuvok oder so. Oder ja. Spock, ja klar.
Ja.
Und aber dann lernst du die ja hinten kennen und denkst du, was seid denn ihr für Arschnasen? Also Arschnasen.
Ja. Genau.
Und
so.
Und
genau.
Hier haben sie wirklich mal. Die werden ja eigentlich ein bisschen nicht, ich habe sie als unsympathisch empfunden und fand ja. das eigentlich damals ja. als einen krassen Bruch. Aber wenn ich mir so nachträglich einige vulkanische Vertreter auch bei TOS und so ansehe, abseits von den handelnden Einzelfiguren, waren die auch nicht immer die nettesten Katzen auf dem Planeten.
Nee, auf jeden Fall. Und richtig, richtig stark fand ich dann auch, jetzt habe ich natürlich den Titel der Folge vergessen, weißt du, wo die in diesem Vulkanier-Heiligtum sind und die Andorianer kommen und das für einen Spionageort halten, ne, und Recht
haben. Das Kloster, damit, ne?
Das ist irgendwie genau, so ein Kloster, genau. Das ist eine so dann, tolle Folge.
Und dann sitzen die wirklich hinter der Wand.
Genau. Das fand ich wirklich eine starke Folge. Genau, das muss, ich glaube, das muss erste Staffel sein.
Ja, das war eine der, ich würde sagen, unter den ersten 10 Folgen, das Kloster von Baba, wahrscheinlich irgendwie sowas. Und das war damals auch so ein Twist, weil ich dachte, ja klar, jetzt kommen diese zwielichtigen Andorianer, die uns immer als die Bösen, so ein bisschen so, als man sie bei TOS noch, sonst sind sie ja nicht so wahrgenommen gewesen in den anderen Serien.
Ja.
Und die wollen uns jetzt erzählen, dass die Vulkanier sowas machen. Ja, komm, ne? Von Anfang an, ja, wir wollen, ne, wie können wir dem beweisen, dass, also wie, wann überführen wir sie, dass die uns anlügen? Und dann tun sie es nicht.
Ja,
und es sind wirklich die Vulkanier, die auch ihr eigenes Süppchen kochen. Und das fand ich auch toll, denn die Andorianer später noch in Form von Shran. Fantastisch. Jeffrey Combs ist immer super.
Hammer.
Ist immer super. Und wie gesagt, wenn du so einzelne Figuren siehst, denkt man immer, man weiß dann viel über das Volk.
Ja.
Aber oft ist das gar nicht so. Das habe ich auch durch Star Trek gelernt. Ja. Das Individuum kann gut sein. Aber es ist kein Garant, dass das alle sind halt, ne?
In dieser Folge mit dem Kloster, da hat dieser Schwan so einen Gehilfen. Und das ist so für mich einer der geilsten Fieslinge überhaupt in Star Trek. Der hat so ein richtiges Gesicht, also so richtig Parade-Fiesling. Mhm. Ne? Und man kann den einfach nicht leiden. Und da fand ich das dann besonders witzig, so, ne? dass man so eine Abneigung gegen den Typ hat. Aber im Endeffekt haben sie halt recht. Ne? Sie
haben total. Halt recht und das war toll. Und ich, wie gesagt, das sind so Sachen, wo ich sage, die habe ich damals so nicht so gemocht, ehrlich gesagt.
Ja,
da bin ich vielleicht auch immer dann so festgefahren. Die Vulkanier sind die Guten. Und jetzt sind sie mehr so ein bisschen elbisch angehaucht und so, aber damals waren sie halt so Spock und eigentlich kannte man ja immer nur so wenige und so halt, ne? Und das habe ich gedacht, aber im Nachhinein dachte ich, hat es so irgendwie schon Sinn gemacht, dass sie die auch so ein bisschen gebremst haben und gesagt haben, also Sinn gemacht aus deren Sicht, ey, ihr geht zu weit, ihr geht zu schnell ins Universum vor und irgendwann steht ihr vor den Borg und dann kommt er wieder an. Ne, ja, Freunde der Nacht, ne, und all sowas und dass sie so ein gestrengen Vater sich verhalten, das hat sie halt auch sehr unsympathisch gemacht, weil man wollte ja raus,
weißt du,
hätten die erste Staffel im Raumdock gemacht und die bauen das Schiff und die Crew findet sich, Alter, das wäre nicht cool gewesen.
Ja, das kann sein, dass es eine gute Entscheidung war, das nicht zu machen, ja, das stimmt schon.
Ich war überrascht, ich dachte, der Sender hätte das damals gewollt und hat gesagt, wir wollen wieder so ein bisschen mehr Action und hier so Faustkämpfe und so und es war wohl Rick Bermans wirklich, also oder das Produktionsteam selber hat gesagt, nee, wir machen eine Serie, wir machen mal einen Weg zurück. Wir gehen mal in die Anfänge, Gründung, bevor dieses endet, dann im Finale zur Gründung der Föderation. Da gibt es tatsächlich auch einen Text, diese Rede, die Archer zur Gründung der Föderation hält, das habe ich immer mit gehadert, dass man die nicht hört, sondern dass man sieht ihn ja nur zum Rednerpult gehen, damit endet die Serie im Prinzip.
Ja.
Aber es gibt tatsächlich die geschriebene Rede und da gibt es sogar ein Voice, also es ist sogar aufgenommen von dem Synchronsprecher von Archer. Da gibt es eine Homepage, die verlinke ich auch, kann ich dir gleich danach mal schicken. Da kannst du dir die Gründungsrede von Archer zur Föderation anhören und also wirklich, sie hören von dem Sprecher gesprochen und auch lesen. Also die haben das schon irgendwie gemacht, aber dann nicht verwurstet mehr. Also, dass man gesagt hat, wir machen den Weg dahin, so ein bisschen dieses Wild West noch, wo das alles noch so ein bisschen wilder war. Und Scott Bakula war wohl auch der Wunschkandidat, weil einerseits wollte der Sender einen bekannteren Schauspieler haben und die haben ihn gefragt und er hat es erst abgelehnt. Das sagt er in The Captain's Doku von William Shatner. Sagt er da, dass er gesagt hat, er wollte einfach nicht der nächste Captain der Enterprise werden. Und dann haben die gesagt, nee, du wirst der erste Captain der Enterprise.
Ja.
Und dann hat er gesagt, na okay, dann mache ich's. Finde ich irgendwie Finde ich irgendwie gut.
Das ist cool. Das ist
finde
cool.
Ich auch. Finde ich auch total, total gut. Ja, und du, was ich vorhin noch sagte, mit so, dass ich diese Uniform und so damals, also das ist wirklich so das damalige Ding. Da habe ich vieles noch so ein bisschen, auch ich habe dann, Mensch, ich wollte wieder, weißt du, ich bin ja dann auch so, ich will das so haben, wie ich es kenne. Weißt du?
Ja, ja, klar.
Und aber jetzt denke ich mir, Mensch, diese Blaumänner, okay, wenig Individualität, schwer damit eine Frau zu beeindrucken, weil ihr alle gleich ausseht, aber andererseits, wie Sturmtruppen, die haben es ja auch nicht leicht. Lern meine Frau kennen als Sturmtruppler.
Ja, ja.
Weißt du, ne? Ja. Aber jetzt finde ich die cool. Ich mag auch diese Caps, diese NX01 Caps, habe ich versucht zu bestellen. Letztens bin ich dran gescheitert. Ja. Aber das finde ich cool, dass sie so ein Cap noch aufhaben, weißt du, so Navy-mäßig halt, ne?
Wo du jetzt schon ein paar Mal, wo du jetzt gerade Stormtrooper eingeworfen hast, ich denke das schon die ganze Zeit, so wie es dir mit Enterprise ging, so ging es mir mit den Episoden 1 bis 3 von Star Wars. Als die damals erschienen sind, war ich so unterwältigt, dass ich mir Episode 2 und 3 schon gar nicht mehr im Kino angeguckt habe, ne, weil ich so dachte, so, Und dann hatte ich vor ein paar Jahren mal einen Aufsatz darüber geschrieben. Ich habe einen Aufsatz darüber geschrieben über Darth Vader als Bösewicht. Der ist in so einem Sammelband erschienen und da musste ich mir die halt wirklich nochmal intensiv anschauen und so. Und habe auch über den Untergang der Republik in Star Wars gearbeitet im Vergleich zur Römischen Republik und sowas. Und mittlerweile denke ich mir, hey, die sind eigentlich ganz cool. Was aber auch dran liegen kann, dass ich mittlerweile halt die Episoden 7, 8, 9 gesehen habe, wo ich wieder dachte so, aber vielleicht finde ich den 20 Jahren auch gut.
Das kann wirklich sein, ist ja auch okay, wenn man sich da so weiterentwickelt, weißt du?
Ja, ja, genau.
Vielleicht sitze ich in 20 Jahren noch da und finde Discovery total großartig.
Ja, weißt du? Das kann passieren.
Das kann passieren. Vielleicht gucke ich mir jetzt Episode 1 an und sage, Mensch, ich hätte einfach mehr über diese intergalaktischen Handelsbeziehungen gerne gehört.
Ja. Ne?
Wie das so läuft mit dem Senat und das alles, weißt du? Was geht da so ab im Hintergrund halt? Ne? Und ich finde das auch faszinierend. Also damals, wie gesagt, hat mich da einiges, dachte ich mir auch, nee, dieses Weg zurück und man kommt doch am Ende überall nur da raus, was man schon kennt und so. Ne? Und wie weit kommen die denn mit nur Warp?
Genau, man weiß so. Ja im Prinzip schon, wo es ausgeht.
Ne? Ja, und dann Alkopops bei mir, das darf man auch nicht, da habe ich viel Zeit in Schaumpartys verbracht. Das war immer sauber zu der Zeit, weißt du? Nee, aber nein, aber jetzt dann in diesem Rewatch, wie gesagt, also das Design äußerlich habe ich sehr gemocht von der NX. Eben jetzt das Innere, dieses mit der U-Boot-Geschichte, dieses kleine, die kleine Brücke und die Knöpfe und das alles, habe ich mich gut dran gewöhnt und so. Muss aber sagen, ich finde es da glaubhafter dargestellt, als es dann später mit Discovery war, was ja noch vorher gespielt hätte. Nee, warte mal. Nee, das hat später gespielt, aber wirkte ja da schon viel, viel moderner als alles, was danach gespielt hat. Und hier fand ich alleine mit diesen Schiebereglern und, ne, und dass sie so die ersten Kisten gebeamt haben und gesagt haben, wir beamen nur mal einen im Notfall und probieren das mal aus, ob das auch mit Menschen gut funktioniert. Ich fand das ein gutes Herantasten an Technik, die man noch kannte und irgendwie vom Design glaubwürdig.
Auf jeden Fall. Und was ich auch so total interessant fand, war einmal so fand ich der Humor gerade in den ersten Folgen, der hat ganz gut funktioniert. Und dann zum Beispiel in der Folge, wo, wie heißt er, Tucker? Doch.
Trip.
Wo Trip versehentlich schwanger wird irgendwie, ne, weil er halt da was macht mit einer weiblichen Außerirdischen und gar nicht kapiert, was er da tut. Mhm. Und so, das ist so super witzig, wie er dann von T'Pol zusammengepfiffen wird, so irgendwie, ne. Und was ich auch total toll fand, der Archer selbst, das ist so ganz oft, wenn der dann so auf der Brücke steht und die sich einem neuen Volk vorstellen, ne, dann sagt er so, ja, bla bla bla, wir kommen von der Erde. Und dann grinst er so ganz stolz wie so ein Schuljunge und guckt so seine Crew an und so. Das ist so toll gespielt. Ja, ne, das ist Hammer.
Er ist ja auch so dieser Forscher, sein Vater hat ja, ne, Warp 2 Flug oder erster Warp 5 Flug war, glaube ich, sein Vater und so.
Irgendwie
also er hat es da auch in der Familie und so. Und so dieses Erstkontakt und Forscher und so, das ist schon so sein Ding und so halt, ne? Und das fand ich in dieser Charakterisierung auch ganz gut. Und Scott Bakula ist halt ein Sympathiebolzen vor dem Herrn halt, ne? Und da du gerade Humor nimmst, eine Folge, es ist zwar ein bisschen übergriffig, ehrlich gesagt, wie sie leider häufig T'Pol gegenüber gewesen sind, das ist noch ein anderes Thema, aber es gibt diese Folge, wo sie auf dem Planeten übernachten, mit diesen Höhlen, mit diesen Geistern in der Höhle oder vermeintlichen Geistern. Und da landen die ja alle auf diesem Rasen und steigen aus und machen dann nacheinander mit T'Pol ein Foto. Weißt ja. du, und lächeln und so für den vulkanischen Rat und so halt. Ja. Ne? Und stehen ja. dann alle so neben ihr und sie weiß gar nicht, was die wollen. Die machen eigentlich nur so Lächeln mit ihrem Bild. Da war.
Ja, ja.
Und das fand ich auch, es ist witzig, aber ist natürlich gerade das, ich muss dir sagen, so auch jetzt mal damals im Rewatch, das war, T'Pol soll ja so ein bisschen die gestrenge Aufseherin oder so ja. ein bisschen die Funktion der Vulkanier haben als Wissenschaftsoffizier, aber sie soll ja auch so als Vertreterin des vulkanischen Oberkommandos da so ein bisschen die Hand drauf halten. Aber die sind ihr gegenüber gerade in den ersten Folgen und erste Hälfte der ersten Staffel sehr arschig. Wirklich ja. arschig. Und ja. von Sexismus wollen wir gar nicht erst reden. Ne? Ja. Aber sehr aber arschig.
Da hast du gerade eigentlich ein ganz interessantes Bild aufgemacht, in dem du gesagt hast, so die strenge Erzieherin, ne? Mhm. Ja, und, mhm. die benehmen sich halt wie Schuljungs, ne?
Ja, aber ich finde, der Vergleich passt eigentlich
nicht. Ja, ja, also, ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Deshalb greife ich das gerade auf. So, das stimmt schon. Das sie sind so übermütige Schuljungs und das ist so die ja. Erzieherin.
Ja, nee, ich glaube, so ist das auch ein bisschen gedacht. Sie soll die ja, ja. so ein bisschen einbremsen, weil ihr wisst noch nicht so richtig, was ihr tut und ihr werdet auf Leute treffen, die mächtiger sind als ihr. Ja, ne? Und ja. bisher, früher war es ja gerade bei TNG häufig so, dass die mächtiger waren als die anderen. Also, oder selten war es mal umgekehrt und so. Das wurde dann mit den Borg und der einen oder anderen, obwohl doch übermächtige Gegner hatten sie auch immer schon, stimmt schon. Aber so grundsätzlich, ne?
Ja.
Und das war so ein Ding, was ich mit diesem Foto und wo die alle neben ihr so aus der Bewegung raus ein Selfie mit ihr gemacht haben, wo sie dann so lächeln und sie gar nicht weiß, das ist nur fürs Oberkommando, schicken wir ihr die Bilder und so, damit sehen, wie viel Spaß wir hier mit ihnen haben und so. Das ist so ein ja. Ding, was auch ich machen würde halt. Ne? Und das ist so, das hat mir auch so ein paar Dinge, die ich so an der Charakterisierung jetzt nur mal bei Archer zu bleiben, ich fand es so toll, dass er ein Beagle an Bord hat, dass da ein Hund an Bord ist.
Hammer.
Portos. Ja. Ja. Portos, oder? Ist der nicht süß?
Ja.
Ist der nicht süß?
Ja.
Wo macht denn der hin?
Das habe ich mich auch gefragt, ja. Und was ich an Archer auch total geil finde, ist, der steht auf Wasserball.
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Ich meine, wie ungewöhnlich ist es, auf Wasserball zu stehen?
Ja,
für Deutschen.
Ja, aber jetzt nimm mal ehrlich, für einen Ami in einer amerikanischen Serie halt.
Ja. Ja.
Also das und die gucken ja zusammen Wasserball auch. Er ja. guckt ja mit, es gibt ja so Abende, wo er mit Trip dann da so ein Wasserballspiel guckt und die machen ja auch als Sportaktivität spielen die zusammen Basketball.
Ja.
Ne, mit Flocks, ja. Sogar mit Flocks und das fand ich auch toll, dass uns da nicht, okay, es ist noch nicht so weit in der Zukunft, also von uns aus schon, aber dass die uns da nicht wieder irgend so eine Fantasiesportart zeigen mit Lasern oder irgendwie, ne? Irgendwie was ja. auch ein bisschen peinlich wirkt, wenn man das dann später sieht, sondern die haben einfach Basketball zusammengespielt. Ja. Halt, ne? Und das fand ich toll.
Ja, und das hat ja. mir auch ganz gut gefallen beim Cisco mit dem Baseball. Das war halt mhm. auch schon cool, aber das ist mhm. natürlich eher klassisch. Ne? Das ist so, so Klischee, sag ich mal. Ne? Und Wasserball fand ich wirklich cool. Und auch wenn man so überlegt, so der Picard oder so, oder auch Riker und so. Ja, die stehen alle so eher auf so klassische Sachen. Ne?
Ja,
auch so klassische Musik, Literatur, hören, ja. Jazz und
ja,
so.
Das ist Fechten. Das ist so, was du erzählst, wenn deine Freunde zu Besuch kommen. Sagst du, Entschuldigung bitte, ich muss noch den Kafka zurück ins Büro.
Genau,
ich gerade, ich musste noch was in meinem Kafka nachlesen, den muss ich wieder ins Regal zurückstellen. Ne?
Ja, und genau, so. Das sind mehr so die Gymnasiasten, so, oh. ne, sag ich mal.
Aber wirklich, ne?
Und der Archer ist mehr so der Normale.
Es ist so einer, wie ich, ein Hallodri im Weltraum.
Genau,
weißt du?
Genau.
Das ist so, ich hätte auch so einen Beagle. Weißt du, und das ist wirklich cool. Also das hat echt einen Spaß. Und ich mag halt auch diesen Entdeckergeist, der gerade so in den ersten beiden Staffeln vorhängt, gerade so in der ersten. Die ist wahrscheinlich ja. so mehr so die klassische Staffel. Jede Staffel hat so ein bisschen einen eigenen Vibe in dieser
ja.
Serie.
Ja.
Wo die ersten beiden noch relativ nah aneinander sind. In ja. der zweiten gibt es immer mehr so Hinweise auf, immer mehr so Querverweise auf TOS. Da merkst ja. du schon so, dass die Quoten halt von Anfang an kein großer Hit waren und dann war ja Star Trek Nemesis auch noch ein ganz schöner Kinoflop und so und ne, und dann musste man ein bisschen was machen und dann sind sie halt in den Weg gegangen, den sie halt gegangen sind. Natürlich gab es auch aus meiner Sicht einiges an Schwäche. Die Charaktere waren halt teilweise so ein bisschen, also waren einfach nicht mehr so besonders, also was hängen geblieben ist, ist klar, es ist Archer, ist vielleicht noch Phlox, auch wenn der nicht, ich fand den nie so toll wie jetzt den Holodeck oder auch Begier oder so. Und dann hast du noch T'Pol und Trip vielleicht noch und dann hört es schon ja. so ein bisschen auf. Also die anderen hatten super wenig zu tun, sei es Reed, ja. sei es Hoshi, sei ja. es, wie heißt nochmal der Pilot? Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vom Piloten vergessen. Siehst du, so fängt es ja schon an. Ne? Ja, und das meine ich damit. Das durfte nicht passieren. Ja,
der hat mir, also witzigerweise ist es mir gerade auch passiert, und der hat mir während der Serie schon immer so leid getan,
ja, weil, er
so weil der immer hat, so blass geblieben ist. Ne? Ja. Der hatte ganz selten Mayweather. Seine Momente. So, ne?
Ja, Mayweather, ja, genau. Travis genau, Mayweather.
Genau,
ja.
Travis, genau, genau.
Also, dass diese Figuren so ein bisschen also dass man nicht gleichmäßig den Fokus setzt, ist ja schon klar. Also, ist ja meistens in solchen Serien so, aber in der Serie, da fing das sehr stark an, dass da Figuren super wenig zu tun hatten und super wenig Entwicklung hinter sich hatten, weil man dann doch lieber T'Pol hinterher gegeiert hat.
Ja, ja. Ne? Hoshi fand ich eigentlich ganz cool als Charakter, ne? Die hätte man auch gerne ein bisschen mehr zeigen können, auf jeden Fall. Du sagtest ja eben, dass das Budget nicht so rosig war. Und das sieht man, glaube ich, auch ganz schön an Phlox. Der macht doch in der ersten Folge oder in einer der ersten Folgen, da grinst der so und kriegt so einen ultra breiten Mund so irgendwie.
Ja,
Und das wird doch, also ich weiß nicht, wird das vielleicht insgesamt zweimal gezeigt in den vier Staffeln oder so?
Einmal da und ich glaube später noch, wenn er auf der Erde dann diese Leute, da gibt es doch dann zu Beginn der vierten Staffel, dann werden sie doch Außerirdische auf der Erde wegen dem Angriff auf der Erde.
Die,
ne? Ja, so mit Rassismus, also mit quasi, wie nennt man den Rassismus gegen Außerirdische?
Ja, ja.
Also du weißt, was ich meine.
Ja, ja, genau.
Verschwindet hier halt. Und da werden die doch in der Gasse überfallen. Ja,
Xenophobie
und dann. Xenophobie, so. Genau. Nee, und da macht er das auf jeden Fall nochmal. Also ich bin mir bei diesem Budget auch nicht so ganz sicher. Ich habe da verschiedene Quellen gefunden, aber ich war nur so überrascht. Diese Quelle hat halt gesagt, die hatten in Staffel 1 bis 3 1,7 Millionen. Vergleichsweise war Voyager 2,6 und Deep Space Nine an die 3 Millionen. Was ich mir noch erklären könnte durch, wie gesagt, kleineren Cast, alles Menschen. Das Make-up ist nicht so aufwendig. Im Prinzip war doch alles in kleineren Kulissen gefühlt halt. Ne?
Ja.
Die vierte Staffel, die hatte dann nochmal eine krasse Kürzung, weil die Serie sollte nach der dritten Staffel ja eingestellt werden. Dann gab es nochmal eine Rettungsaktion und dann hat man eine vierte Staffel gemacht. Und angeblich hatte die vierte Staffel nur $800.000 pro Folge, womit man kaschiert hat, indem man einfach Mehrteiler gedreht hat. Also, weißt du, über zwei oder drei Folgen eine Geschichte erzählt hat, wie bei Doctor Who in den 80ern. Ob das so ist, das kommt mir arg wenig vor, ehrlich gesagt, und hat ja schon fast Babylon 5 Ausmaße, wenn es wirklich nur 800.000 gewesen sein soll. Deshalb ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ich würde schon sagen, dass es ein bisschen weniger gewesen ist, als es Deep Space Nine und Voyager gewesen sind.
Ja, ja.
Ne? Ohne billig zu wirken. Ne? Die vierte, an den Effekten sieht man es in der vierten, finde ich, sehr stark. Alles, was dann außerhalb des Weltraums spielt, ist dann hart. Weißt du, da gibt es doch diesen Zweiteiler auf der Erde, dann wo die, ne, Zweiter Weltkrieg, wo die dann mit den Maschinen dann diese Werkshalle da bombardieren.
Ja,
das sieht schon sehr billig aus, so mit aufge-CGI-ten Explosionen und so, weißt du.
Ja, ich find, das stimmt.
Da sieht man es ein bisschen.
Das stimmt. Ne? Da fand ich ganz witzig, das ist ja das Ende der dritten Staffel, beziehungsweise der Beginn der vierten Staffel, ne, wo die dann quasi bei den von Echsen-Aliens unterstützten Nazis, die Amerika, die einen Brückenkopf in Amerika haben, konfrontiert werden. Ne, klassisch. Mhm. Aber da habe ich mir gedacht, so normalerweise, wenn es so Geschichten gibt mit Nazis und Echsenmenschen, ne, das ist meistens ein ganz guter Zeitpunkt, um auszusteigen.
Ja,
so, ne?
Aber bei
aber bei Star Trek funktioniert das. Das funktioniert hier und auch bei dieser Voyager-Folge mit der Doppelfolge mit den Jägern da, weißt du, mit diesem Jägervolk, die so als S-Typen auftreten oder so.
Ja, richtig.
Bei Star Trek funktioniert das jedes Mal.
Merkwürdig, ne?
Ja.
Du hast recht, das ist eigentlich so ein Jump-the-Shark-Ding irgendwie.
Ja,
ne?
total.
Wenn du weißt jetzt, ab jetzt, okay, Echsenwesen, was kommt denn noch? Wir sind bei Echsenwesen angekommen. Was kommt denn noch? Ja, aber das ist definitiv so ein Punkt. Auch ein Thema, was damals, damals sehr kontrovers diskutiert wurde. Und ich sag's dir gleich, ich mag den Song.
Ich auch.
Ja, und ich sag dir noch was, ich habe den damals gekauft. Ich glaube sogar bei iTunes, weil ich den nicht anders irgendwie kaufen konnte. Auf jeden Fall war das einer, obwohl da gab's noch keinen iTunes. Auf jeden Fall. Oder Jahre später, ich habe das ja erst Jahre später. Auf jeden Fall, egal. Ich habe auf jeden Fall diesen Song digital für echtes Geld damals gekauft. Und es wird einer der ersten digitalen Einkäufe von mir gewesen sein. Die Version der ersten beiden Staffeln. Ab der dritten Staffel ist sie ja ein bisschen ist sie ja ein bisschen fescher.
Naja, genau.
Sie ist verändert worden. Also ich mag die Version der ersten beiden.
Und ich
die
auch.
Version, und ich habe mir mal die Live-Version hier von, ich glaube, Russell Watson heißt der Sänger, ne? da habe ich mir mal angesehen und wenn da dieses It's been a long road, get it from there to here, das ist ein bisschen, ich finde das einfach, damals war es sehr kritisiert, dass man gesagt hat, oh, ein gesungener Popsong und so. Ich finde das schön. Und es ist eins der es ist eins der Intros, dass ich nicht skippe, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Das finde ich auch schön. Was ich damals so mitbekommen habe, natürlich das, was du gerade gesagt hast, ne? Also es ist der erste Star Trek Song, die erste Titelmusik, die gesungen wird. Aber was damals auch natürlich kritisiert worden ist, es kommen ja dann diese Rückblicke über die Geschichte des Flugs und die Geschichte der Eroberung des Weltraums durch die Menschen. Und das ist natürlich schon eine arg amerikanische Perspektive, so, ne? Also da hätte man sich vielleicht nochmal ein bisschen Gedanken drüber machen sollen, ne? Da hat es ja auch in Frankreich etc. Leute gegeben, die sich mit sowas beschäftigt haben, aber ist halt amerikanisch.
Wie war das mit der Europamission in Star Trek Picard? Ich glaube, das ist wirklich einfach dem Konzept amerikanisches Fernsehen geschuldet, oder?
Ja.
Ich weiß schon, was du meinst, aber ich muss sagen, auch mit diesem Schiff hier, HMS Enterprise und dem Space Shuttle Enterprise und so, das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass es die gab. Halt. Und ich fand so vom Spirit her, auch mit dem Astronauten, den man dann so lächelnd da stehen gesehen hat und mit diesen, ich weiß immer nicht, wie diese Karten heißen. Also es gibt ja die Karten, dann gibt es ja irgendwie, wo so Koordinaten so drauf sind.
Ja, weißt so nautische Karten.
So nautische, so, ne? Ich bin nicht der nautische Gregor. und ich muss sagen, ich finde, so auch vom Feeling hat das total was.
Total ne? Cool. Ja, auf jeden Fall.
Also das ist wirklich, ne?
Ja, das hat mich auch total abgeholt, so, ne? Nur als dann natürlich auch als Historiker, ne, dachte ich dann auch halt so, ja gut, ist jetzt eine sehr amerikanische Perspektive, so, ja. Aber abgeholt hat es mich trotzdem so.
Ja, es wird wahrscheinlich
emotional wirklich, abgeholt hat es
mich so. Ja, du, es wird wahrscheinlich wirklich einfach amerikanisch, das ist halt, weil es eine Amerikaner, ich glaube, das ist einfach sehr dem amerikanischen Fernsehen geschuldet.
Ja.
Weißt du?
Ne? Ja.
Aber der Song war toll.
Total. Und wen wir bisher, glaube ich, total vergessen haben, ist Malcolm.
Ja.
Der, wo wir gerade bei amerikanisch sind, dann wiederum sehr, sehr britisch ist.
Natürlich.
So und eigentlich habe ich den gemocht, ne? Der war mir sympathisch, aber es gibt da diese Folge, da sind er und Trip in so einem Shuttle und denen geht irgendwie der Sauerstoff aus und so. Boah, und dann ist der so eine Heulsuse, so eine nervige, so ein Jammerlappen. Boah, da hätte ich den gegen die Shuttlewand klatschen können, hätte ich ihn.
Die Folge habe ich mit Tanja und Micha besprochen. Ach. Die haben wir genannt Männer, die aus Shuttle starren. Und ich mag die irgendwie. Aber ich mag die Dynamik der beiden in dieser Folge, weil das ja so die Freundschaft so ein bisschen skizziert. Reed ist dann, also auch da, wo er am Ende der Serie dann plötzlich irgendwie so eine Verbindung zu Section 31 hatte und so aus dem Nichts raus. Vorher der steife, loyale Sicherheitsbrite. Der Sicherheitsbrite, der übrigens einen geilen Gag hatte. Es gab doch irgendwann, ich glaube in der zweiten Staffel, die Sache, wo Archer wollte, dass er einen neuen Stuhl kriegt. Dass er, weil er sagt, er wird hier immer hin und her geworfen, wenn wir angegriffen werden. Und dann baut ihm Reed doch so ein, die übertreiben dann doch alle wegen irgendeiner Krankheit oder so, oder ein Virus.
Ja.
Und dann baut er ihm so einen krassen Stuhl und mit so sagt, hier, wenn sie hier drauf drücken, dann geht gleich der Alarm los. Und die hatten davor immer und da wurde gesagt, wir nennen das den Reed Alert.
Ja.
Und da ging das bloß mit dem roten Alarm.
Stimmt.
Halt, ne? Und der hat den Gag gemacht, weil er das nach ihm benannt hat, der Reed Alert. Und das war dann so der Gag mit dem roten Alarm. Weil da fing das nämlich an, da haben sie ja immer gesagt, wir polarisieren die Hülle. Da gab es ja noch keine Schutzschilde.
Ja.
Weißt du? Das war ja immer, und wenn du hier auf Red Alert, also Read Alert oder so gehst, dann wird automatisch gleich die Schilde, also die Hülle polarisiert und so.
Ja.
Diesen Gag fand ich irgendwie total super mit Read und Red Alert. Ja, und gut, das waren so diese Technikgeschichten. Es gab noch keine Schutzschilde, dafür gab es diese Höhlenpolarisierung. Ne? Die hatten keinen Traktorstrahl, dafür haben sie diese Seile gehabt, diese wie so kleine Torpedo-Dinger mit Seilen dran halt. Ne?
Ja.
Die haben so Torpedos gehabt, also so Raketentorpedos, aber noch erst später Phaser, ne, die dann so an diesen Armen ausgefahren wurden, auch so, ne, weißt du?
Ja.
Das war auch so. Fand ich witzig, dass die einbauen, dass die losgeflogen sind ohne Phaser und die sind nicht Dienstag geliefert worden, sondern die hatten die schon im Frachtraum und haben sie dann doch eingebaut, Gott sei Dank zeitgleich zu einem Angriff, wo sie die brauchten.
Ja, genau. Ganz praktisch ist das gekommen. Ne? Ganz
das günstig. Das war total super. Ja, und das Beamen war ja noch so ein bisschen problematisch.
Ja, ja.
Ne? Später war es dann nicht mehr so. Ich glaube, spätestens ab der dritten Staffel, da haben die gebeamt wie die Großen. Da war ja kein Unterschied mehr.
Ne? Ja.
Aber das ist auch eine Sache, das war ja damals der Grund, warum man Beamen in der TOS-Serie gemacht hat, wenn man gesagt hat, wir können nicht immer irgendwie Landeanflug vom Schiff oder ein Shuttle, das dauert alles zu lange, das muss, zack, die müssen da sein halt, ne?
Ja.
Das war ja der Grund für die Erfindung des Beams im Prinzip. Und dass sie dazu dann irgendwann übergegangen sind, nachdem sie gesehen haben, ach, es funktioniert ja ganz gut, ne?
Ja.
Hab ich auch gemacht halt, ne?
Ja.
Aber das war schon echt wirklich super, muss man wirklich sagen. Was ich auch eine nette Kleinigkeit noch fand, wir haben ja so ein bisschen über diesen Entdeckergeist geredet, ne?
Ja.
Dass für die ja alles noch so ein bisschen neu war und sie sind so mit großen Augen ins Universum geschritten und so. Erinnerst du dich noch an diese Folge? Das fand ich nur so eine Kleinigkeit, wo Archer diese Rede für die Schulklasse aufzeichnet.
Ja, ja.
Hallo, 7a, der Roswell High, ne?
Ja.
Sowas. Ich bin, und er sitzt da bei sich im Stuhl und er hat so den Rücken so mega durchgestreckt, dass er so gerade eine aufrechte Sitzhaltung hat und sagt, eure Lehrerin hat mich gebeten, ein paar Worte an euch zu richten und so, ne? Von der Brücke der Enterprise. Und das, weil sie wie so Popstars so ein bisschen verehrt werden und so halt.
Ja.
Also die großen, die Astronauten sollten, ne? die rausgehen und so. Und das fand ich auch so eine kleine Szene, aber. Fand ich irgendwie niedlich.
Ja, da kommt doch noch, das müsste doch dieselbe Folge sein, in der dann noch dieser Gag kommt, dass Trip eigentlich super gerne über den Warp-Kern oder Warp-Reaktor reden will.
Stimmt.
Und stattdessen das Toilettensystem erklären muss.
Stimmt, genau, ja, irgendwie sowas ist es, ja.
Und das, Phlox redet sowas. Zu viel und muss abgedreht werden irgendwie. Der
stimmt.
Hört nicht mehr auf.
Aber ist irgendwie eine coole Sache. Nee, die hatten cool. auch so, es gab ja auch, das war auch noch so in der zweiten Staffel, eine Folge, die mir immer so hängen geblieben ist, es gab doch diese A-Team-Folge, wo sie diese Farmer retten mussten vor diesen Klingonen, die immer ausgeräumt haben, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, Deuterium oder irgendwie sowas brauchten.
Ja.
Und dann haben sie auch diese Raffinerie 5 Meter versetzt und all sowas. Und das war so eine A-Team-Folge. Das A-Team landet bei den Amish.
Total. Ne?
Bei den Amish und die sagen, nee, sorry, aber wir werden hier ausgeräubert, aber wir dürfen uns hier nicht verteidigen, aber wir dürfen Leute bezahlen, die uns verteidigen.
So A-Team und Seven Samurai und die glorreichen Sieben. Ne?
Ja, fand ich nur total, die Folge ist mir auch so total hängen geblieben, weil sie doch diese kleine Raffineriestadt da hatten und dann die klassischen Klingonen, die einfach wie die klassischen Klingonen halt waren. Die kommen, klauen denen halt alles, sagen hier und in 2 Monaten sind wir wieder da und hast du nochmal einen Topf voll Gold hier für uns stehen.
Ja.
Und dann sind die ja runtergebeamt und gesagt, hier, wir brauchen da auch was, aber wir helfen, ihr gebt uns was, wenn wir euch helfen, euch zu verteidigen. Und dann ging ja dieses los mit die haben das ja auch gemacht, die haben doch dieses Ding auch 5 Meter irgendwie verlagert oder so, weißt du,
wie bei
Mesh. Wir bauen das nebenan neu auf und so.
Ja, ich war vor meinem Rewatch war ich der Meinung, ich hätte von Star Trek Enterprise nur die erste Staffel gesehen und war dann aber ganz überrascht, weil zu Beginn der zweiten Staffel kommt ja diese Folge Carbon Creek, wo T'Pol von einer ihrer Vorfahrinnen auf der Erde erzählt. Und das ist auch eine Folge, die mir total super gefallen hat. Also die hatte mir damals super gefallen und die gefällt mir heute noch sehr gut. Und dadurch habe ich kapiert, du musst die zweite Staffel gesehen haben, weil ich diese Folge halt kannte. So.
Die war wirklich gut. Also es gab wirklich, wirklich tolle Folgen. Und ich finde auch, dass gerade die erste Staffel auch wirklich sehr, sehr starke Momente hatte. Ich finde immer, wird so gesagt, die hatten mit den Gegnern, war nicht so geil. Aber ich fand die Sulliban durchaus interessant. Ne? Und ich fand auch diese ganze Idee mit diesem temporalen Kalten Krieg gar nicht so schlecht. Ne? Weil wenn du diese Möglichkeit hast der Zeitreise, ne? dann wird es Leute geben, die das ausnutzen. Und dann wird es Leute geben, die da wirklich ihre Ränkespiele spielen. Und nichts wäre ja einfacher, als dann, wenn du die Vergangenheit verändern kannst. Und es dann in der Zukunft oder Gegenwart keiner weiß, dass das, was jetzt ist, nicht die eigentliche Linie ist und so halt. Ne?
Ja.
Und deshalb fand ich das mit dieses Konstrukt temporärer Kalter Krieg, auch wenn es jetzt dann auch ein bisschen unspektakulär, glaube ich, zu Beginn der vierten Staffel dann geendet wurde.
Ja.
Es wurde ja auch nie aufgeklärt, wer dieser Typ in diesem Lichtstrahl ist.
Ja.
Das sollte vom Konzept her angeblich am Ende sollte es Archer sein. Der Archer der Zukunft sollte das sein, der das macht. Und es gibt so einen Hinweis darauf, weil er springt einmal ja aus dem Ding auch raus. Das ist aber dann so ein Deal. Da landet er ja im 31. Jahrhundert, da haben wir ja auch schon diesen Sprung, ne, wo wir dann diese Enterprise J im Kampf mit den, hier, da geht es ja schon mit den Sphärenwesen und Pipapo los. Ja. Und da springt er einmal raus. Und ich hatte mal gelesen, dass es in dem, wenn es weitergegangen wäre, da auch noch die Auflösung gegeben hätte, dass das da drin, der die Sullivan so ein bisschen steuert, also ein Archer aus der Zukunft ist, der das quasi, damit die Geschichte so wird, wie die Geschichte geworden ist, halt diesen Platz einnehmen sollte. Ob es dazu dann, sehr gut, ist ja müßig darüber, aber das war wohl so eine Idee zumindest, die da im Raum gehangen hat. Und sonst fand ich diese Idee mit diesem Kalten Krieg und temporaler Kalter Krieg und so, auch ganz, ganz cool. Sullivan war ja damals auch so ein Ding, da haben sie ja auch gesagt, es wäre so, so an Taliban angelehnt, aber die hatten den Namen tatsächlich eher. Also nicht eher als die Taliban, aber vor dem 11. September.
Das, halt, das habe ich tatsächlich bis vor kurzem auch noch, bis zu meinem Rewatch hatte ich das auch noch geglaubt, dass die Sullivan namentlich an die Taliban angelehnt sind. Aber da habe ich das dann auch erst begriffen, dass es gar nicht stimmt, dass das Zufall ist. So, ne?
Das war Zufall, ja. Nichtsdestotrotz hat sich durch 9-11 halt da so viel geändert in den Jahren danach, was auch jetzt, auch was solche Serien angeht. Und das hast du bei der Serie sehr, sehr stark gemerkt halt. Stichwort dritte Staffel.
Staffel 3, halt, klar.
Oder wie ich sie liebevoll nenne, der Zweck heiligt die Mittel. Weil könnt's ja dran. Und das ist jetzt mal, das interessiert mich mal, wie hast du denn die dritte Staffel empfunden, als zum ersten Mal gesehen?
Okay, also ich habe ja jetzt tatsächlich zum ersten Mal gesehen, ne? Staffel 1 und 2 fand ich total klasse. Ne? Ich dachte, boah, das ist mein Star Trek, das ist meine Lieblings-Star Trek-Serie. Mhm. Und dann gucke ich Staffel 3 und ich weiß noch, bei der zweiten oder dritten oder lass es meinetwegen auch die vierte Folge gewesen sein, habe ich gedacht, ich breche meinen Star Trek Rewatch jetzt ab.
Echt?
Ja, ich war wirklich so genervt, ich hatte so die Nase voll, dass ich echt dachte so, boah, und dann hatten mir aber so viele gesagt, boah, nee, die dritte Staffel ist die beste Staffel. Bei manchen hat sich dann rausgestellt, sie meinten eigentlich die vierte, weil sie die dritte geistig weggedrängt hatten, ne, und die vierte meinten und so. Dann habe ich es Gott sei Dank dann halt natürlich durchgezogen. Aber ein paar Folgen, nämlich genau das, was du eben sagtest, der Zweck heiligt die Mittel, die sind mir dann einfach, ein paar Folgen sind mir wirklich auf die Nerven gegangen. Mir ist schon so ein bisschen, muss ich sagen, das Grundkonzept auf die Nerven gegangen. Es ist ja quasi am Ende der Staffel 2, dass dann diese Waffe kommt und eben die Erde angreift und da so ein Teil Floridas zerstört, wo Trips Schwester ja dann auch bei stirbt und so weiter. Ja. Ne? Weißt du, was ist das für ein bescheuertes Konzept? Ich will eine Waffe entwickeln, um die Erde zu vernichten. Die Erde, die noch gar nichts von meiner Existenz
weiß. Ich erst mal eine kleinere Probe.
Und dann schicke ich natürlich erstmal so eine kleine Waffe hin, ne, zum Ausprobieren, damit die auch kapieren, dass es mich gibt und was gegen mich unternehmen können.
Wir haben nur ein Jahr Zeit, mich aufzuhalten.
Was soll dieser Blödsinn so? Ne? Und das war mir halt zu krass 9-11-mäßig dann aufgezogen. Ne? Also so mit der Brechstange so irgendwie. Besonders schlimm in der dritten Staffel, ich habe schon so verdrängt, dass ich gar nicht mehr sagen kann, aber ich glaube, die kam eher am Anfang. Da treffen die doch auf ein Schiff. Ich weiß jetzt gar nicht mehr,
mit den Sklavenmädels?
Nee, das nicht. Da sind so Außerirdische drauf und die wollen einen Handel mit denen machen. Ach, und die lassen sich aber nicht drauf ein und dann nehmen die das denen halt mit Gewalt weg.
Ja, ja.
Und daraufhin müssen die jetzt halt so Voyager-mäßig 7 Jahre lang, keine Ahnung, mit dem Impulsantrieb nach Hause tuckern oder sowas.
Aber Archer braucht die Warpspule. Ne?
Ja, genau. Ne? Und natürlich, ich verstehe natürlich die Logik. Ne? Es geht um die Existenz der Erde und so. Wenn Archer denen das nicht wegnimmt, na, dann droht die Erde vernichtet zu werden. Diese Logik verstehe ich schon, dass es weniger schlimm ist, denen das wegzunehmen, als die Erde zerstören zu lassen oder so. Aber es ist für mich doch irgendwie ein bisschen un-Star Trek-like gewesen. So.
Ja, in jeder anderen Serie wäre das überhaupt kein Thema gewesen. Ja,
genau.
Glaube ich, also Battlestar Galactica oder so.
Da wäre das überhaupt kein Thema.
Aber das ist, da erwarte ich irgendwie mehr von Star Trek als Lösung, ehrlich gesagt.
Genau.
Ne, also Picard hätte gesagt, so Jungs, hört mal zu, komm mal her, setzen wir uns mal zusammen, meine Freunde. Ne?
Ja.
Also. Nee, weißt du, ich habe da ja, gut, Sisko hat ja ähnliche Anleihen, ne? Also seien wir mal ehrlich, auch die Zerstörung der Maquis-Kolonien, um den guten Eddington Satelliten rauszulocken und er gesagt hat, hier, dann muss ich zu Javert werden, ne, irgendwie, ne, weil ich der Böse in der Geschichte bin und so. Das gab es ja da schon. Komischerweise habe ich das.
In The Pale Moonlight natürlich.
In The Pale Moonlight, ein Gottesgeist, ein geiles Werk, sag ich dir. Ja. Aber da habe ich, das hat irgendwie immer noch gepasst, dieser dieser Moment, wo er sagt, und das absolut Verdammungswürdigste daran ist, dass ich damit leben kann.
Ja, ja, ne? Ja.
Und Hammer. Dieses, das ist wirklich, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich dieses, wenn ich diese Folge sehe, weil die wirklich ein Meisterwerk ist. Aber komischerweise, da habe ich ihm das nicht übel genommen.
Ja.
Da habe ich Archer gedacht, oh Mensch, kann ich verstehen. Man hat da natürlich, das Schiff war schwer beschädigt und es ging um alles natürlich, wie es sich gehört und so. Neustart des Universums und so weiter. Ja. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, ich hätte von Star Trek da auch ein bisschen mehr erwartet.
Ja, genau. Also weißt komischerweise bei mir dieselbe Inkonsequenz eigentlich.
So. Ja, es ist merkwürdig, ne? Auf der einen Seite, obwohl ich die Figur ja so mag, vielleicht habe ich von Archer mehr erwartet.
Ja, oder das ist, glaube ich, auch so ein Problem. Der Archer, wie in der Staffel 1 und 2 dargestellt wird, ne? Der wandelt sich auf einmal so krass zu Staffel 3. Der ist dann auf einmal so ein finsterer, dieser Angriff auf die Erde so richtig zu Herzen geht und so. Und was ich daran so krass finde, Trip ist doch der seine Schwester verloren hat, ne? Ja, wenn die das mit Trip gemacht hätten, okay, aber der bleibt verhältnismäßig normal. Der hat mal zwei Folgen, wo er ein bisschen rachsüchtig wird.
Ja, Moment, oder so. Der hat aber auch andere Themen zu der Staffel. Der wird die ganze Zeit wegmassiert in dieser Staffel.
Ja, das stimmt auch. Das fand ich komisch. Also das fand ich wirklich komisch. Jetzt, wo du es sagst, das habe ich ja völlig verdrängt, das fand ich so komisch, dass es mir beim Zugucken unangenehm war. So.
Ja, also das ist noch ein gleich ein eigener Punkt, glaube ich, die Sexualisierung von T'Pol, die noch weit über die von Seven of Nine, finde ich, hinausgeht.
Ja, Da war es bei mir tatsächlich so, dass mir natürlich damals als junger Mann, als Teenager und dann als junger Twin, ist mir natürlich bei Seven of Nine und T'Pol sind mir natürlich durchaus die Uniformen etc. aufgefallen und so. Ne? Und das hat mich natürlich ordentlich beeindruckt. Und da fand ich jetzt krass, dass also heute mit ganz anderen Sehgewohnheiten und Mitte 40, okay, als wenn die das erste Mal auftreten, denkt man, aha. Und danach war es aber auch gut. Ne? Da habe ich das gedanklich ad acta gelegt. Ne? Also das hat mich jetzt nicht mehr so beeindruckt wie damals. So, ne? Aber auch dieses Einseifen in der ersten Staffel, wenn die sich da immer so einreimen müssen und so. Das hat mich auch noch relativ kalt gelassen, weil ich dachte, okay, das kann man ja noch irgendwie wissenschaftlich erklären, aber dieses Massieren, das war mir zu viel. Das war mir wirklich zu viel.
Desinfektionsraumsexismus. Steht hier bei mir in den Notizen, weil es ist immer entweder meistens ist T'Pol dabei oder manchmal auch Hoshi oder beide, aber es ist nie einfach nur drei Typen.
Das stimmt.
Es ist, wie wahrscheinlich ist das denn? Weißt du, die haben gefühlt zwei Frauen an Bord. Also ganz ehrlich, das ist schon eine Männerbande da. Also guck dir mal das auch, natürlich, wir sehen auch noch hier und da noch an, aber es sind schon überwiegend Männer bei dieser 80-Mann starken Besatzung. So zumindest wirkt es so. Halt. Ja. Und dann bei diese ganzen Desinfektionen, wir müssen uns gegenseitig hier putzen und so, weißt du, da denke ich mir auch immer, ey, das ist einfach nur so, oh Moment, ich muss kurz noch meinen Bauch freisen. Also ich will mich jetzt nicht heiliger machen. Das ist eine wunderschöne Frau und so, alles super.
Natürlich.
Aber das habe ich natürlich auch, aber darauf war es ja auch aufgezählt, dass der 20-jährige Alkopop-geschwängerte Gregor da sitzt und sagt, oh, das ist so einfach, da gucke ich aber nochmal rein. Ich liebe dieses eine Bild aus dem Desinfektionsraum, da gibt es ein Bild, das habe ich schon oft vertwittert, da desinfiziert quasi, also die haben ja dann so ganz knappe Sachen an, ne? Die Männer, diesen geilen Blaumann mit der blauen Unterhose und dem blauen Feinripp-Muskelshirt und die Mädels schaffen es, das noch bauchfrei hinzukriegen. Und da macht das mal Hoshi bei T'Pol, T'Pol bei Archer und Archer bei Portus.
Ja, genau, weißt du? Das ist cool.
Da habe ich nur gedacht, der Mann hat einfach die richtigen Koordinaten.
Ich erinnere mich an dein Posting.
Ich finde das großartig, dass der die Frauen so, ne, so, er den Hund. Weißt du? Ja. Das ist ein Mann, der die richtigen Prioritäten setzt, auch im Leben, weißt du?
Ja, das stimmt, ne? Das stimmt.
Aber es ist, machen wir uns doch nichts vor, diese Szenen sind, es ist nie, dass da mal Flocks und Trip oder, also zumindest kann ich mich nicht erinnern. Ja. Es ist immer entweder Hoshi oder meistens ist T'Pol mit dabei.
Ja.
Ne? Und das hat seine Gründe, warum das ist.
Natürlich hat
ne?
das seine Gründe und dadurch, dass ich natürlich die Folgen alle am Stück geguckt habe, wenn auch in etwas mehr als 4 Jahren, ne, da ist natürlich auch, ich glaube, T'Pol ist eine der wenigen, ich bin mir jetzt bei Belana Torres gerade nicht so ganz sicher, aber ich glaube, T'Pol ist so eine der wenigen, die man wirklich, wo man mal den nackten Rücken wirklich so sieht, so irgendwie, das ist etwas, das war ich vorher auch nicht so gewohnt.
Auch so von der Seite, dass du so im Brustansatz und so
ja,
siehst.
Ja, genau.
Das ist, siehst teilweise, es gibt so auch so Szenen, wenn sie dann so hier das vermeintliche, sowas wie ein Pomfar hat oder
ja.
Sowas ähnliches oder vom bösen Virus besetzt und so, der natürlich erotische Auswirkungen hat. Wir wissen, wie Viren sind.
Genau.
Als jemand, der letztens selber eine hat, ich habe mich nicht sehr sexy gefühlt in dem Augenblick.
Das war das Letzte, an das du dann gedacht hast.
Als ich nur gesagt habe, lieber Gott, nicht so, wenn dann in einer Schaumparty, wie es sich gehört. Weißt du, ich möchte glänzen von dieser Welt gehen.
Nein, aber. Und dann ist in der 4. Staffel, glaube ich, da war auch noch so eine Folge, da ist es dann Hoshi, die hat dann da irgendwie so ein geripptes Unterhemd an oder so irgendwie.
Die Spiegeluniversum.
Ja, die natürlich auch noch. Die natürlich auch noch, ne?
Aber bauchfreier geht nicht mehr.
Genau, da merkt man natürlich schon, das ist jetzt mit der Brechstange so. Aber am schlimmsten fand ich wirklich das Massieren. Das war mir unangenehm, wirklich.
Weil sie das als eine medizinische Behandlung so dargestellt haben. Auch. Weißt du, ich fand, also du, ich will mich jetzt hier auch gar nicht heiliger als der Papst darstellen. Und natürlich weiß ich schon, auf was das abzielt. Aber weißt du, dann anstatt zu sagen, dass die beiden sich einfach toll fanden und dann zusammenkommen und gut ist, da wird dann so ein Konstrukt gemacht, dass wir müssen uns das mal verinnerlichen. Da geht dann der Schiffsarzt zum ersten Offizier und sagt, Mensch, hier unser Maschineningenieur, der könnte mal eine schöne Massage vertragen. Ne? Ja. Er ist so ganz verspannt und Sie haben doch hier so die heißen vulkanischen Akupunkturkräfte, gehen Sie da mal hin. Also sagt er zum ersten Offizier. Also jetzt mal ehrlich, stell dir mal die Situation mit Tuvok und...
Ja.
Weißt du, das wäre nicht passiert.
Das ist schräg.
Das ist schon schräg. Allein, dass man den ersten Offizier, ich meine, wie oft ist denn Riker irgendwo, wurde gesagt, Mensch, Riker, der Worf ist ganz verspannt. Ja. Geh doch da mal hin und du bist doch so ein super Fußmasseur.
Ja. Ne?
Hat uns doch die Diana erzählt.
Ja.
Ich kann den, der ist der Worf, der muss schnell sein im Angriff. Weißt du, wenn du ihn, keine Sorge, Worf, wirst du den Angriff, wie auf Wolken wirst du gehen.
Ja.
Weißt du, das wäre, ich sag, das ist, und da wird es uns so erzählt mit, sie hat dann die vulkanische Akupunktur, es ist natürlich alles so, ne? Und dann macht, das wird ja dann noch cheesier, er macht das dann bei einer, die haben ja diese Soldaten an Bord dann in der 3. Staffel, die haben ja dieses, ich weiß immer nicht, wie die heißen, die haben noch dieses Special-Kampfteam da an Bord. Ja. Und dann macht er das bei einer der Mitglieder bei innen, also bei der das dann aber nicht funktioniert, die daraufhin noch mehr Kopfschmerzen kommt, die muss natürlich dann zu T'Pol und von ihr nochmal gegenmassiert werden.
Ja.
Weißt
ja,
du,
ja, stimmt.
So.
Ja, das damals, ist schon.
Ja, heute schüttelt es mich, damals aus anderen Gründen.
Ja, damals hatte ich es ja nicht gesehen. Ich habe es ja jetzt zum ersten Mal gesehen.
Du, Michael, verstehe mich da nicht falsch. Ich will da auch gar nicht so, ich bin da auch nie, ich finde es nur wirklich irgendwie. Es ist so ein bisschen billig.
Ja, also, natürlich.
Und auch nicht
genauso.
Es entwertet auch so ein bisschen solche Charaktere, finde ich.
Ja,
wenn man sie nur darauf reduziert, so ein bisschen. Und das,
natürlich.
Wie gesagt, ich sag dir, einen Riker hätten sie nicht zum Worf geschickt und gesagt, lass ihn mal auf Wolken gehen. Wir sind gleich auf Kronos, da muss er.
Boah, stell mal vor, die hätten das so damals gemacht, zu der damaligen Zeit.
Das wäre super gewesen.
Natürlich wäre das super gewesen. Nein, aber stell dir mal die Reaktion vor. So,
aber ich sag dir, ich würde jetzt mal wetten, dass das nie ein Thema war.
Nee, ach Quatsch. Natürlich nicht.
Nee, aber ja gut, wie gesagt, mit der dritten, das weißt du, was das Faszinierende ist, als ich die 3. Staffel damals gesehen habe. Das erste Mal fand ich sie ganz gut, als ich sie gesehen habe, so dachte mir, Mensch, ja, hier so eine große zusammenhängende Story, die zwar nicht für eine ganze Staffel reicht, was man immer gesehen hat, dass es immer so zwischendurch einzelne Folgen gab, die nicht mit der Handlung zu tun hatten und so. Aber als ich sie dann das zweite Mal gesehen habe, dachte ich mir schon so, oh nee, es ist auch wirklich... Es ist sehr aus dieser Post-9-11-Geschichte und irgendwann haben mich auch diese Sphärenwesen so ein bisschen genervt und diese Völker in der, das war ja in dieser Sphäre, denen man gesagt hat, hier in 1015 Jahren werden die euch töten, ihr müsst schon mal los. Ne? Und ja, wie du schon sagst, das mit der Waffe. Alleine, dass die Erde nur die Enterprise schickt. Fast schon widerwillig.
Ja.
Weißt du, sagt die, nö, also für den Fall, dass wir in einem Jahr alle tot sind und so, ihr fliegt schon mal los, ne? Mehr Hilfe gibt's aber nicht.
Mhm.
Also, die haben ja, wir sehen ja, dass da noch andere Schiffe sind. Alleine, wenn die hier, wenn die Klingonen hier, wenn unser Lieblings hier, wenn unser Lieblings-Duras, den sie ja da auch wieder gehabt haben, wenn der die angreift, sehen wir ja, dass da noch weitere Schiffe, die so ähnlich sind. Aber nee, da wird nicht eine Flotte oder so.
Ja.
Jetzt schon hier los, Junge, du schaffst es.
Das war schon krass.
Ja.
Was ich wiederum ganz interessant fand, war, Xinti hießen die Bösewichte, ne? Die
Ursprünge. Xinti, genau, die Xinti-Rassen, ne?
Ja. Genau. Das fand ich interessant, dass das halt, dass die sich aus verschiedenen Völkern, sag ich mal, zusammensetzen. Mhm. Und da fand ich besonders auch interessant, dass eins davon unter Wasser lebte, ne? Die dann so immer aus dem Aquarium mit denen gesprochen haben, quasi.
Ja, ja.
Das fand ich dann, das hatte mir gefallen, das waren einfach mal andere Aliens, wobei es mir so im ersten Moment vom Stil her nicht so Star Trek-ig vorkam. Da hat mich irgendwie eher an Babylon 5 oder sowas erinnert, keine Ahnung.
So ja, so das Design von denen vielleicht.
Genau,
aber,
genau.
Aber was wiederum gut funktioniert hat, ist, dass sie sich mit denen dann zusammengetan haben und dann gemeinsam mit denen gekämpft haben, dass es dann nicht, und die versucht haben, denn Archer hat ja irgendwann diesen Plan geändert, die Waffe einfach nur tump aufzuhalten, indem er gesagt hat, wir versuchen mit denen zu reden. Also er hat sich dann doch wieder besonnen auf den Star Trek Way of Life. Halt,
genau, der kriegt dann wieder die Kurve. Und was dann doch eins der Serien-Highlights für mich ist, das ist dann witzigerweise in dieser dritten Staffel, das ist die Folge, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie man es auf Englisch ausspricht, E-Square oder so, also E zum Quadrat, wo die quasi auf die Enterprise stoßen, auf der sich ihre Kinder befinden. Das war eine ganz coole
Folge. Das war aber wieder so eine Folge, die irgendwie wie so die Handlung ausgebremst hat für eine Folge. Das war das, was ich eben meinte. Wo ich weiß noch, das war irgendwie gerade, da hatten sie irgendwie entdeckt, da waren sie irgendwie kurz davor in diesem Testgebiet für diese Primärwaffe und sind deren hinterher geflogen und dann dachte ich, in der nächsten Folge geht's endlich weiter und dann haben sie wieder so eine Folge gehabt, wo zack, diese Folge war einfach was anderes erzählt wurde.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Ne? Und das meine ich mit, da waren es dann doch nicht genug Story-Arc für 22 Folgen. Aber es ist
eine
Hausnummer, ne?
Genau. Und da mir halt der Haupt-Story-Arc nicht so gefiel, fand ich die Folge dann ziemlich geil,
weil die
mich dann mal abgeholt hat. So.
Also, was auf jeden Fall. Was ja cool war dann, als dann Manny Koto dazu kam.
Ja.
Der ist ja kürzlich verstorben, leider.
Ja.
Aber der kam ja dann zur vierten Staffel dazu, wo dann im Prinzip eigentlich alles schon so ein bisschen Alarm damit nicht mehr gerechnet, dass die Serie schaffen wird, halt, ne, Quoten und so.
Ja.
Ist dann nochmal eine vierte verlängert worden mit der ganz klaren Ansage, hier, ihr müsst aber jetzt quotenmäßig was reißen und weniger Geld.
Ja.
Und dann hat Manny Koto da übernommen und hat halt sehr viel klassisches Track, kann man sagen, reingebracht und hat eine fast schon ein bisschen Fanservice mäßige vierte Staffel produziert, die mir auch aber um Längen besser gefallen hat als die dritte.
Mir auch, ich fand die vierte gut. Also auf jeden Fall. Du hast es ja eben schon mal gesagt, dass das mit den zwei beziehungsweise drei Teilern scheinbar auch so eine Kostenfrage war.
Mhm.
Das war aber bei viele von diesen drei Teilern haben mir ganz gut gefallen.
Ja.
Ich hatte jetzt in der vierten Staffel ist doch der mit Brent Spinner, ne?
Ja, richtig, genau.
Mit den Khans, genau.
Mit den Augments.
Genau,
das ist ein sehr starker Dreiteiler. Und ja, genau, Brent Spiner ist immer gut, wenn er einen Song spielt, ne?
Ja,
weißt du? Und dann hat es Song gemacht.
Ja, ne? Wobei, da habe ich mir kürzlich schon mal Gedanken drüber gemacht, mit dem Song. Das ist jetzt eher schon wieder so Star Wars-mäßig, ne? Dass so Dinge so in der Familie bleiben, ne?
Ja,
von Anakin Skywalker zu Luke Skywalker und so.
Ich muss dir sagen, das geht mir so auf den Sack. Ich möchte auch keine Songs mehr sehen.
Ja.
Jürgen Song oder so, weißt du? Ich habe das jetzt, wir haben jetzt so viele Songs durch. Ich mag Brent Spiner, aber er ist auch offensichtlich Data halt, ne?
Ja.
Und ich glaube, man sieht ihm an, dass er schon Spaß hat, irgendeinen verrückten Song zu spielen, aber dass die auch alle gleich aussehen in dieser Familie und irgendwie alle verrückte Professoren sind. Und obwohl ich da hat es halt noch nicht genervt. Da fand ich das total toll, mal Brent Spiner als den Vorschöpfer quasi von Data zu sehen. Oder es war ja, glaube ich, so, nee, muss der Vorfahre gewesen sein.
Ja.
Ne, und der Klaus Zung. Und der hat doch am Ende, als er dann in der Zelle saß, dann doch nicht Eugenik. Positronik.
Ja,
Positronik.
Ja, ja.
Und der malt dann dieses, fängt dann an, so ein positronisches Gehirn aufzumalen und so. Könnte allerdings eine Aufgabe für eine andere Generation sein und so,
weißt du?
Ne? Also, und das ist, da hat es mich noch nicht so genervt, die letzten Jahre bei
Picard. Da war das noch nicht so abgedroschen, ne? Klar, bei Picard war das was anderes dann, ja.
Da war es dann mir irgendwann eher verstehe, die sehen alle gleich aus, irgendwie alle latent unsympathisch, egozentrische, das verrückte Professoren, so wie man sich den halt vorstellt. Ne?
Genau.
Und das war dann so ein bisschen, ein bisschen doof. Aber ansonsten auch so die Spiegeluniversumsfolge und so, das war mal schön, auch mal einen Gorn, mal einen Gorn zu sehen. Und die alleine diese Uniformen, die anhatten, weißt du? Und auch, ganz ehrlich, auch ich habe ja auch diesen Admiral, ich fand auch diesen Admiral ganz gut, den die da hatten. Und hier auch den, es gab ja irgendwann diesen vulkanischen Botschafter, der auch irgendwann so ein bisschen sich dann auch gewandelt hat und nicht mehr ganz so arschig gewesen
ist. Genau, der macht ja auch so einen Wandel, ja.
Genau, und dann hast du auch mit Jeffrey Combs, der auch einfach toll ist als Tran, und man hat sich einfach gefreut, jeder Auftritt von ihm in der Rolle war total großartig, und alleine dieses, dass er mehr geholfen hat, dass als dann bei dieser Gerichtsverhandlung dann, als sie zurückkommen aus der großen Ausdehnung, wo Archer sagt, also wir hatten ja von dem Typen mehr Hilfe als von euch, da sagt das mal, wir hatten ja von dem Typen mehr Hilfe als von euch,
fand
ich super. Und wenn es noch eine fünfte Staffel gegeben hätte, um die ich sehr traure, muss ich sagen, sagt man ja, dass dann zu einem der romulanische Konflikt ein Thema gewesen wäre.
Ja.
Also, und das hätte ich sehr gerne gesehen.
Ja.
Den Krieg.
Das
oder
wird
den,
ja in der vierten Staffel so aufgebaut.
Genau, und Shran wäre wohl in die Hauptcrew übergewechselt.
Hammer.
Ne? Also da gab es wohl schon Gespräche, und Jeffrey Combs war dazu auch bereit, und er wäre dann wahrscheinlich so eine Art, weiß ich nicht, Austauschoffizier oder Botschaftscharakter oder wahrscheinlich eher so ein Austauschoffizier geworden. Und alleine diese Streitigkeiten, dieser Konflikt zwischen ihm und Archer, also dieses einerseits doch Respekt voreinander haben und befreundet sein, aber sich dann doch auch gegenseitig so ein bisschen, so belauern. Das ist ein bisschen was anderes. Ich habe immer gedacht, ob das so ein Cisco-Ducat-Ding ist, aber nee, ich glaube, die beiden mögen sich wirklich.
Ich glaube,
dass die beiden sich echt mögen.
Ja.
Und so halt, ne?
Das Einzige, also ich habe diesen Kerl geliebt, den Shran, und das hat mir total gefallen. Jede Folge mit dem war für mich ein Fest. Ne, sogar auch in der dritten Staffel dann. Ne? Da hat er mir auch aus der dritten Staffel wieder geholfen.
Ist immer gut, wenn du erst die Fühler siehst. Ne?
Genau.
Da gab es so dieses Archer von hinten, und dann gehen diese Fühler hoch über seinen Kopf.
Hammer-Szene.
Und dann
aber was dann natürlich wirklich, was ich ja traurig fand, also was ja wirklich, ich habe eben gesagt, der Pilot von Enterprise ist der Beste. Die letzte Folge ist vielleicht eher die schlechteste irgendwie oder mit die schlechteste. Und da fand ich auch, dann kommt der Shran ja auch wieder vor, und das ist alles zu krass an den Haaren herbeigezogen, fand ich irgendwie, und auch ein bisschen unwürdig für die ganze Crew alles, für alle Beteiligten irgendwie.
Das ist wirklich ein Thema, die letzte Folge ist ja das Riker-Holodeck-Ding
genau.
Im Prinzip. Ne? Riker, der auf der, ich glaube, welche, was ist die Pegasus-Folge, ist das, glaube ich, ne? Oder die aus der siebten Staffel, doch das Pegasus-Projekt, glaube ich, ist es. Ne?
Ja, kann sein, ja.
Genau, mit dieser Tarnvorrichtung, die durch den Felsen fliegen kann und so. Und da hadert er ja damit und ist in dem Holodeck, und wir sehen Riker und Troy und so, die sich halt auf Szenen vorne auch noch befinden und auch zum Teil ihre klassischen Uniformen tragen und so. Und einer so sehr es mich freut, damals hat mich diese Folge beim ersten Mal gucken eigentlich sehr gefreut, weil ich mich gefreut habe, die beiden wiederzusehen und dachte auch, diese Idee mit dem Holodeck und auch dieser Gag, weil immer wieder erzählt wurde von dem Schiffskoch. Es wurde immer wieder von dem Schiffskoch geredet, man hat ihn aber nicht gesehen.
Das war gut.
Und dass dann irgendwie Riker dann quasi auf dem Holodeck irgendwie ist, fand ich super. Aber als letzte Folge der Serie war es wirklich sehr unwürdig der Crew gegenüber. Die hätten diese Folge direkt davor gab es ja diesen Zweiteiler irgendwie mit denen, wo T'Pol und Trip fast ein Kind bekommen hätten und die Entführung und Peter Weller, der Bösewicht, war. war und so. Ja, da gab es ja einen großen Zweiteiler. Den hätte man als Serienfinale nehmen sollen und die Folge hätte man davor ausstrahlen sollen. Ja. Dann würde sie auch, glaube ich, deutlich besser gesehen werden, als sie jetzt ist.
Stimmt.
Man hätte es einfach nur tauschen müssen. Man hätte die als Folge 96 ausstrahlen können, so als Abschluss. Und dann kommt noch das Finale, diese beiden Folgen, die es direkt davor gegeben hat, den Zweiteiler.
Richtig. Hast du recht.
Das wäre eine ganz gute Lösung gewesen. Warum sie es nicht gemacht haben, war einfach, dass sie das als, so habe ich es verstanden zumindest, als Ende, als Klammer der Berman-Ära gesehen haben. Weil die wussten, also gerade Rick Berman, Manny Coto hat mal gesagt, als er zur Serie kam, zur vierten Staffel, hatte Rick Berman sein Büro schon eingepackt im Prinzip.
Ja.
Und er hätte nicht gedacht, dass er glaubte nicht daran, dass sie das Ruder rumreißen können und hat es wohl auch nicht mehr richtig ausgeräumt während der Produktion zur vierten Staffel.
Ja.
Und er hatte ja recht dann damit, dass sie es nicht geschafft haben. Und das Ganze endet, diese Folge endet ja auch mit dieser, dass nochmal die ganzen Enterprises gezeigt werden und du Kirk hörst und Picard hörst und Archer hörst. Und das sollte einfach, glaube ich, eine Klammer zwischen dieser, ich sag mal jetzt die Berman-Ära, TNG bis 18 Jahre halt, bis von 87 bis 2005 halt sein.
Ja.
Deshalb hat man das da hat, und dafür hat man im Prinzip das im Prinzip das Serienfinale dieser Crew eigentlich ein bisschen geopfert.
Ja, genau. Genau.
Muss man sagen. Denn so an sich finde ich die Folge gar nicht so schlecht. Sie ist eigentlich relativ unspektakulär, außer die Sache mit Riker natürlich und dem Holodeck. Aber das, was auf der Enterprise passiert, bis auf halt natürlich der Bang, der Tod von Trip.
Ja,
halt,
genau,
ne?
Genau.
Das war halt nur, noch, weil man gesagt hat, ist ja egal, wir kommen ja nicht wieder. Dann geht er halt mit dem Knall und so.
Ja,
halt, ne?
Aber du hast vollkommen recht, wäre diese Folge einfach nur an anderer Stelle ausgestrahlt
direkt
worden.
Direkt vor dem Finale.
Wäre alles okay gewesen, ne? Wäre alles okay gewesen.
Wie so ein kleines Finale wäre es dann gewesen,
genau,
weißt du?
Genau.
Man hätte dann gesagt, hier, das ist so der Abschluss der Serie, jetzt kommt noch die, weil es war ja halt dieser relativ spektakuläre Zweiteiler, wo man Peter Weller hatte, der da mit auf dem Mars, glaube ich, mit einem riesigen Strahler, so richtig Bond-Bösewicht-mäßig auf die Erde gezielt hat und gesagt hat, wenn nicht alle Außerirdischen die Erde verlassen, dann wird er irgendwie Sternflotten Hauptquartier toasten oder irgendwie sowas.
Genau, irgendwie so, genau.
Und das wäre eigentlich, wie gesagt, man hätte es nur unmittelbar davor, als kleines Finale quasi der Geschichten davor ausgestrahlt, aber gut, so hat man es als Klammer verwendet. Und ich habe immer noch diesen Wunsch gehabt, dass irgendwann mal Picard oder Star Trek Discovery so endet, dass am Ende einfach auf einmal Archer dasteht, sagt Computerprogramm, Hologramm beendet. Ben und rausgeht. Einfach ist, weißt du, Michael wird zur Seite geschoben, Jonathan Archer steht da, sagt Computerprogramm beenden, geht so mit einem Lächeln raus.
Das wäre geil.
Fände ich ein geiles, würdiges Ende irgendwie.
Das wäre echt geil. Ende. Da fand ich dann, wo ich jetzt alle Folgen nochmal gesehen habe, das ursprüngliche Star Trek, also TOS, hat ja eigentlich auch kein Ende in dem Sinne.
Mhm.
Aber bei Voyager fand ich es auch so ein bisschen luschig, das Ende. DS9 war okay, da sind ja diese 10 bis 12 Folgen, die ziemlich stark sind, so, ne? Also die sehr stark sind und das wird aufgelöst. Aber bei bei TNG, da fand ich es tatsächlich richtig rund, das Ende. Mhm. Das hat mir gut gefallen. Aber bei Enterprise ist einfach Mist. Ne?
Bei TNG ist es eigentlich so ein total rundes Ende der Serie und drei Tage später haben sie den Film gedreht.
Genau.
Also das, was überhaupt kein Ende war, ist irgendwie. Aber ich finde das von Deep Space Nine sehr gut, weil es ist ja so ein zehnteiliges Finale. Und sie haben ja den tatsächlich auf Wunsch des Senders den Krieg vor den beiden Finalfolgen beendet, damit sie in der Finalfolge sich halt den Charakteren und der Verabschiedung widmen können.
Ja.
Und das haben sie auch gemacht. Es gibt ja, die ganze Folge ist ja eigentlich die Verabschiedung und jeder geht seiner Wege und Dukat und Sisko müssen noch mal eine Feuerhöhle runter und so, aber ansonsten ist es Verabschiedung oder was wir zurücklassen halt.
Ja,
ne?
Genau.
Und das finde ich einen sehr, sehr würdigen Abschied. Ja. Bei Voyager ist es einfach so, man hat immer gedacht, wie wird diese Ankunft aussehen und dann kommen die halt alle, kommt aus dem Transwarp-Kanal, landet halt vor der Erde, wird noch flankiert von einer Galaxy-Klasse und einer Defiant, witzigerweise. Ja. Aber Ende. Man hat also auch keine Ankunft gesehen oder so. Weißt du, ich hätte gern die Verhaftung der Marquis-Mitglieder hätte ich noch gerne gesehen oder irgendwie sowas.
Vor allen Dingen auch, es hatte ja ein paar Staffeln vorher, hat es ja schon mal die Folge gegeben, wo nur Chakotay und Kim zur Erde kommen und dann eben per Zeitreise, also dann auf diesen Eisplaneten oder was es da ist, zurückfahren und die Vergangenheit dann ändern, sodass doch alle wieder nach Hause kamen. Das war mir dann auch zu nah an dieser Story irgendwie.
Ja.
Aber bei DS9, das habe ich gerade viel zu unspektakulär gesagt. Nein, das ist natürlich ein spektakuläres Ende. Ne? Diese 10 Folgen oder vielleicht sind es auch ein bisschen mehr mit der Vorgeschichte dann. Ne? Das ist natürlich ein Hammerende. Das ist cool. Das ist richtig, richtig gut. Und ja, bei Enterprise und da Enterprise ja dann für mich auch bei diesem Rewatch, das hatte ich eben noch gar nicht gesagt, ne? Also bei diesem Rewatch habe ich jetzt nur diese Serien geguckt, die man vor Discovery, die vor Discovery kam, also das, was man heute so klassisches Star Trek nennt oder Heritage Trek oder Old Trek oder wie auch immer man sagen will, weil die anderen, die habe ich ja gerade erst geguckt, ne? Die brauche ich noch nicht zu rewatchen, habe ich nur die geguckt und somit war das ja dann für mich dann nicht nur das Ende von Enterprise, sondern auch das Ende meines Rewatches und da dachte ich schon so,
ist wie damals, es ist wie 2005, dann ist erstmal Schicht im Schacht, jetzt musst du standesgemäß 4 Jahre warten und dann guckst du die J.J. Abrams Filme.
Genau. Ne? Aber genau, das ist ein Gedanke, der kam mir im Gespräch jetzt auch noch ein paar Mal. Enterprise lief ja einfach nicht mehr, obwohl es ja eigentlich eine geile Serie ist für sich.
Absolut. Ich finde die, ich habe sie damals nicht so schätzen gewusst, schlicht
genau,
und ergreifend.
Genau, ich auch, genau. Und weil du hast eben verschiedenfach auf Alkopops und Schaumpartys hingewiesen. Mhm. Und ich glaube, viele von uns waren da einfach in dem Alter, da hatten wir andere Sachen zu tun.
Definitiv.
Und das ist einfach so.
War auch wichtig.
Das war wichtig, natürlich. Ja. Aber die Sache ist natürlich auch, TNG kam, das war jetzt erstmal dann neu geil, ne? Dann kam DS9, dann kam Voyager und dann kam Enterprise und dann war vielleicht der Markt auch einfach mal irgendwann so ein bisschen übersättigt.
Das war auch so.
Ja.
Das war auch so, wie ich ehrlich gesagt das jetzt zum Teil auch empfinde.
Genau, darauf wollte ich hinaus, ich wollte gerade die Kurve zu jetzt kriegen. Ich hab die Angst davor, die hauen immer weiter Serien raus, immer weiter Serien und das wird doch in einer Katastrophe enden.
Ich höre das im Moment immer um mich herum, sagen mir Leute immer, oh, ist ja schade, ich sieh's doch mal, jede Woche kommt irgendwie Star Trek, jetzt müssen wir aber bis irgendwie nächstes Jahr warten, dann kommt irgendwie nächstes Jahr die finale Discovery-Staffel und nochmal Lower Decks. Und so. Und ich sitze hier und denke so, ich finde es ganz gut, dass gerade mal nichts läuft.
Natürlich.
Finde ich auch völlig in Ordnung und ist auch okay, wenn mal ein halbes Jahr oder ein Jahr nichts läuft und dann bringt mir 2025, da freue ich mich auf die nächste Staffel Strange New Worlds und so und dann ist auch für mich gut. Ich muss nicht jede Woche für mich rein persönlich, ich habe auch so, wir haben dieses Jahr fast wie beim Jubiläum viel bekommen. Wir haben eine neue Lower Deck Staffel gehabt, wir haben die zweite Strange New World Staffel, wir haben die finale Picard Staffel, die sehr TNG-mäßig an einigen Stellen war. Ja, also habe ich geheult, als die auf die Brücke gegangen sind, weißt du? Also habe ich, und ich meine die mit dem Teppich, die Brücke.
Ja.
Und weißt du, das ist auch, weißt du, das fühlt sich fast schon an wie so ein Jubiläum eines Jahres irgendwie so ein bisschen, weil ich viel Gutes gesehen habe tatsächlich.
Ja.
Also dann doch auf unterm Strich, was das angeht. Und deshalb ist das für mich total fein, wenn ich jetzt erstmal, wenn ich nächstes Jahr eine Lower Deck Staffel kriege und wenn Strange New Worlds dann erst 25 kommt, alles okay für mich.
Auf jeden
Fall. Ne? Weil
auf jeden Fall.
Ich habe auch, weil eben dieses. Die Zeit war, glaube ich, da wirklich auch wirklich ein bisschen um. Das goldene 90er Sci-Fi-Ding war so auch ein bisschen durch. Ja. Star Trek Nemesis ist nicht gelaufen, war im Kino. Auch, man muss sagen, es ist kein guter Film.
Nee.
Muss man wirklich sagen, ist er nicht. Und da hat viel mitgespielt. Und du hast ja gemerkt, dass Berman angeblich sein Büro nicht mehr ausgeräumt hat. Sagt dann auch viel, glaube ich, aus.
Ja.
Ne? Weißt du, das ist so, wie wenn du permanent im Umzugskarton noch bleibst und sagst, nee, ich mach's nächste Woche.
Ja.
Weißt du?
Also ich habe natürlich auch Bock drauf. Ich will natürlich auch im Prinzip natürlich so viel geiles Star Trek wie möglich sehen, ne? Aber ich bin gleichzeitig so ein bisschen nervös, ne, weil ich echt Angst vor Inflation habe, ne? So wie bei Star Wars, ne? Bei Star Wars, ich komme nicht mehr mit. Ich glaube, ich habe die letzten 2 oder 3 Serien, die habe ich schon gar nicht mehr gesehen, weil es einfach alles zu viel wird.
Dann
hätte ich es auch gerne eigentlich so ein bisschen mehr verteilt, damit es auch was Besonderes bleibt und so.
Also
meiner These widerspricht jetzt natürlich so ein bisschen, dass mit Strange New Worlds eigentlich die neueste dieser Serien für mich die geilste ist.
Ist bei mir auch so. Und wir einen fiesen Cliffhanger durchaus haben jetzt bei der zweiten Staffel. Aber ich mache mir einfach um die Figuren, dieser Cliffhanger ist halt, ich mache mir um keine Figur Sorgen, die es später noch gibt.
Ja, das stimmt, das und stimmt
da,
das, natürlich.
Und da
ja.
alle, die im Moment, fast alle, die im Moment entführt sind, sind später noch bei TOS. Deshalb bin ich mir, bis auf, glaube ich, eine, deshalb bin ich, und da bin ich mir auch sicher, dass da nichts passieren wird.
Ja.
Deshalb bin ich da ein bisschen entspannt. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein hartes Ding, weil das war jetzt vor ein paar Monaten. Und wenn wir jetzt wirklich aufgrund des Streiks bis 25 warten müssen, vielleicht auch schon nächstes Jahr, wer weiß, dann sind ja. da anderthalb Jahre vergangen oder so. Ne? Das ja. ist natürlich, da muss ich mich erst nochmal wieder in Phase bringen. Warum,
ja, ja,
warum
ja.
ich denn, warum war ich denn so, wieso? Und ich möchte, ja. wieso fahren denn, was denn war denn da los? Mensch, ja. sind die Haare noch höher geworden bei dem Pike. Mein Gott.
ne? Ja.
Nee, aber du, ich möchte auch, ja. dass es ein Highlight wird. Und die ganzen ja. anderen Franchise, die uns da so zugeworfen haben, sei es Marvel, sei es Star Wars, die haben das jetzt, glaube ich, im Moment auch bitter bereut. Und
ja.
bei den Marvel-Sachen, da hast du es total gemerkt. Als sie dann anfingen zu sagen, nee, um den Film zu, musst du aber, du musst nur diese 48 Serien nur nebenbei geguckt haben, dann hast du richtig Spaß damit und so, ne?
Ja.
Und dann,
ja.
Und das hat sich jetzt gerecht halt, ne?
Ja, ich wollte jetzt auch endlich Mandalorian Staffel 2 gucken, weil mir Staffel 1 doch ziemlich gut gefallen hat. Und dann dachte ich auf einmal, was ist denn da los? Ne? Da habe ich gar nicht kapiert, was da gerade passiert. Und dann habe ich verstanden, ich muss bestimmte 3 Folgen aus der Boba Fett-Serie sehen, um die zweite, und da war ich schon wieder raus dann. So,
ich glaube, die dritte Staffel ist das, glaube ich, die du meinst.
Oder die dritte Staffel die dritte. Kann auch sein.
Nee, das habe ich, das war so etwas, wo ich mich, ich weiß ja, worauf du anspielst, im Prinzip war auf einmal ist Grogu
ja,
wieder da.
Genau.
Und
genau,
so, ne?
genau,
und man denkt,
genau.
wieso, der hat sich, der ist doch mit Luke weg.
Genau.
Wieso ist denn der?
Genau.
Wieso ist denn der? Und dann sagen sie, ist gar kein Problem, du musst dir nur die Folge 4, 5 und, oder irgendwie so
ja.
von Boba Fett angucken. Dann, ja. Und dann dachte ich mir, die führen, das muss man sich mal überlegen, die führen so einen wichtigen, eigentlich den elementarsten Handlungsstrang dieser Serie mal ebenso nebenbei in einer anderen Serie
ja.
weiter.
Ja.
Also, was ist denn das für ein Vorgehen?
Also, ja. Oh, genau, und dann war ich halt raus, weil ich gucke mir ja nicht einfach Folge 4, 5 und 6 von irgendeiner Serie an. Wenn, dann gucke ich die ja von Anfang an irgendwie.
Ja,
so,
ja.
Und darum habe ich es dann nicht geguckt, ne, weil ich da gerade ja. irgendwie, da war ich dann, ja.
Aber das, also ganz ehrlich, auch wenn das ein bisschen, also das ist eine merkwürdige Entscheidung, oder? Dass man
ja,
sagt, also, so ein Element, also den elementarsten Handlungsstrang, den machen wir in ein oder zwei Folgen in einer beschwesterten Serie.
Ja.
Ne? Also, ja. so ein bisschen
das ist krass.
Ja. ja, ist total merkwürdig. Aber um noch kurz ein kleines Fazit loszuwerden zu Archer Price. Damals, wie ich schon sagte, habe ich es nicht zu schätzen gewusst und war vielleicht auch nicht in der richtigen Stimmung dafür. Und habe mit jedem Mal gucken irgendwie so ein bisschen anderen Sicht auf die Serie bekommen. Wie gesagt, zum ersten Mal die dritte fand ich toll, beim zweiten Mal fand ich die dritte nicht mehr so toll und so. Und das ist auch, finde ich schon bemerkenswert, dass man das so auch so unterschiedliche Sichtweisen haben kann und
ja.
die sich mit einem weiterentwickelt. Und ich muss ja. sagen, heute ist es eine sehr, sehr unterschätzte Serie, die
total.
Einfach nur toll ist und für die ich sehr, sehr viel Liebe übrig habe und ich sie wirklich bei mir so im persönlichen Ranking wäre sie wirklich hinter DS9 schon.
Ja, also, die ist bei mir auch sehr weit oben.
Also
ja.
die ist wirklich, wirklich toll und das ist irgendwie traurig, wenn dass sie nicht noch, ich hätte gern, wenn sie noch diese 5. Staffel gekriegt hätte, von mir aus auch vielleicht ein bisschen kürzer und dann hätte man das noch mit den Romulanern und Shran in der Crew, das wäre ein richtig schön runder Abschluss dann noch gewesen und so halt, ne?
Total, total.
Haben wir nicht, aber es ist einfach eine schöne, wirklich, wirklich tolle Star Trek-Serie.
Total.
Muss man sagen, ja.
Die einzige Sache, die ich jetzt noch vergessen habe zu sagen, ist, ich hatte anfangs so ein bisschen mit dem temporalen Krieg gefremdelt, habe mich dann aber doch damit angefreundet. Und ich komme jetzt gerade nicht, ich schiel gerade auf mein Handy, um es rauszufinden, aber ich finde ihn nicht. Wie heißt denn nochmal der Protagonist von den Saliban?
Der mit dem, der ist Saliban.
Du weißt, wen ich meine, ne?
Ja, ja.
Ich komme gerade so. Nee, aber der hat.
Nee, Suliban, ne?
Von den Suliban. Von den
Suliban, ja, ja.
Der hat auch so eine richtig geile Stimme. So,
aber das Design ist aber auch wirklich ja. gut, oder?
Ja, das ne? ist wirklich so. Also, boah, das hat Silk, mir im Endeffekt.
Das ist, glaube ich, Silic.
Silic heißt es.
Silic, okay. Ja, ist es, ja.
Und das hat mir im Endeffekt dann doch richtig gut gefallen. Und ja, also ich schließe mich dir dann total an, eine total unterschätzte Serie und hat mir total gut gefallen. Gut, es gibt jetzt offensichtlich 2 Lager, ne? Zum Beispiel Raphael von Jules Vernes Erben, ne? Für den ist die 3. Staffel die geilste, ne? für mich ist es die schwächste und so. Aber ich glaube, doch insgesamt ist das doch wirklich einfach eine Hammer-Serie.
Absolut. Also Ich werde es ja auch nochmal rewatchen. Da habe ich wirklich nochmal Bock drauf. Und gerade die ersten beiden Staffeln, da das habe ich nicht ganz so präsent wie jetzt die vierte Staffel als Beispiel dagegen. Deshalb freue ich mich da besonders, ne? Auch wirklich auf die ersten Folgen und so. Und halt, und da, wie gesagt, ich mag diesen Entdeckergeist, dieses vieles von den Dingen, die ich damals nicht gemocht habe, finde ich heute geil. Das ist schon krass.
Ja, man entwickelt sich halt.
Ja, das ist ja auch gut. Das ist ja auch gut, halt, dass man das macht. Wie gesagt, in 20 Jahren sitze ich hier und sage, Mensch, dieses Discovery.
Boah, Discovery ist ja mal, so unterschätzt.
Das ist ja mal für mich das Dreieck der Herzen, dieses Schiffs. Ja, ne? Und Mensch, und dieser Lorca, was für ein patenter Typ und so halt. Ne? Ja. Mann, der lernt einen Typ in der Zelle kennen und macht ihn sofort zu seinem Sicherheitschef. Das ist Menschenkenntnis.
Das ist Menschenkenntnis. Mir fällt gerade noch eine geile Stelle aus Staffel 4 ein. Und zwar ist das, wo die Vulkanier unter Beeinflussung der Romulaner die Andorianer angreifen wollen. Mhm. Und da werden die Vulkanier von diesem Falconcrest-Typen, so ein Schauspieler, den kenne ich ursprünglich aus Falconcrest, angeführt. Und dann stehen sich ja so die Flotten gegeneinander und dann stellt sich die Enterprise ja irgendwie so auf Seite der Andorianer irgendwie.
Genau,
so. Das war auch so eine richtig geile, große Szene, fand ich.
Da waren doch auch die Remaner dabei, denn die haben dahinter gesteckt, die wir aus Nemesis kennen. Und da haben sie, glaube ich, die Uniform und die Tarnvorrichtung des Schiffes aus Nemesis. Sein. Ja, aus Star Trek Nemesis. Das waren das war das Make-up des Remaners oder der Remaners und die Uniform. Und die hatten auch diese Tarntechnologie. Die hatten dann noch dieses Schiff, was sich tarnen konnte irgendwie und ähnliche Fähigkeiten hatte, wie das Schiff du weißt ja vom Gegner in Dings hier, in Star Trek Nemesis. Das war ja, das steckte dann ja dahinter und so. Dann haben sie doch auch mit den Flotten irgendwie so ein Netz oder so, glaube ich, gebaut, sowas ähnliches, so eine Grenze oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben sie Flotten zusammengeführt da. Das war toll. Da waren noch diese, da waren noch diese Aliens dabei, denen man immer so aggressiv gegenübertreten muss.
Genau, die Tellarianer oder so.
Tellarianer, wo man immer so ein bisschen...
Die mit der Schweinenase.
Wo man immer so ein bisschen aggressiv sein muss und sagen, jetzt hör mal auf, weißt du, jetzt hör mal auf. Oder so wie ich auf Gewerkschaftsabenden, das kann doch so nicht weitergehen. Damit kommst du durch jedes Veranstaltung durch. Das reicht auch als Argument, das kann doch so nicht weitergehen. Und dann setze ich mich meistens wieder, weißt du. Das ist universell einsetzbar.
Nee, Tellariten sind es.
Tellariten war das.
Tellariten, genau.
Stimmt. Nee, aber das war wirklich cool. Das hat echt Spaß gemacht. Wo es dann auch diesen Kampf gab, ne? Zwischen Shen und Archer, ne?
Wo der eben die Antenne abhaut.
Wo die Antenne abhaut, wo die sich noch so aneinander binden mussten und dann diese Klingen und so, ne? Und dann.
Ja.
Kampf bis auf Leben oder Tod oder bis einer weint.
Ja, nee, das hat mir richtig gut gefallen. Und mir ist gerade auch nochmal so bewusst geworden, warum mir TNG und DS9 wirklich so am vertrautesten sind eigentlich. Das ist, weil Voyager kam damals ja so eine ganze Weile immer freitags abends um 8 oder so irgendwie.
Mit Jack im Doppelpack.
Ja, und da war ich halt immer in der Stadt, ne? Irgendwie. Und die Wiederholung, die habe ich dann auch irgendwie verpasst. Mhm. Aber eben diese 15 Uhr Zeit bei Sat.1, da kamen ja dann jeden Tag ein oder zwei Folgen.
Ist ein Punkt,
Genau, und das war halt, da ist es mir wieder eingefallen. Ich war damals, ich habe in der Nachtwache in einem Behindertenheim gearbeitet und ich hatte mir quasi immer dann den Wecker gestellt. Ich bin dann quasi immer zu Star Trek aufgestanden und habe quasi Star Trek geguckt beim Frühstücken. Also es kam dann um 15 Uhr, das war halt die Zeit, wo ich dann aufgestanden bin. So, ne? Und dann kam halt jeden Tag eine Folge und da lief, zu dieser Zeit lief auf Sat.1 halt TNG und DS9. Ne? Ja. Und danach noch ein bisschen Voyager. Und dadurch habe ich die am krassesten eigentlich mitbekommen.
Du, das könnte wirklich sein, weil also der Weg in die Primetime war für heranwachsende, in der Adoleszenz befindliche junge Typen nicht die beste Zeit zum Fernsehgucken.
Nee, gar nicht.
Nee, wirklich, also das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Dieses Freitagabend-Ding, das war ja schon bei TOS damals mal so ein Problem, dass man, Freitagabend ist einfach kein guter Sendeplatz halt so für, wenn du so eine gewisse Zielgruppe erreichen willst und so halt, ne? Ja. Und stimmt, das andere war so ein Nachmittagsprogramm, ne? Und dann, das war so Freitagabend und da, wie gesagt, da waren wir wieder bei Alkopops und Schaumpartys.
Ganz
und
so genau, halt, ne? Ganz genau.
Ne? Und das, ne? Und das hat da nicht, das hat da auch noch mit reingespielt, ne?
Ja.
Ja, gut. Okay, Michael, ich bin durch mit meinen Notizen.
Ich auch.
Sehr schön. Du, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wirklich.
Mir auch, auf jeden Fall.
Eine tolle Serie und ein tolles Gespräch. Da bedanke ich mich bei dir recht herzlich.
Vielen Dank für die Einladung.
Immer wieder gerne. Ich denke, wir finden noch ein anderes Thema irgendwann mal.
Zum Beispiel doch. Robin of Sherwood oder
ja,
so.
Da muss ich erst nochmal gucken.
Das da sind ja nicht so viele Folgen.
Da bestelle ich mir gleich was. Ja. Nee, alles gut. Also dann, liebe Leute, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschö.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.